Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Mediendisput hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Heute mit einem auf den ersten Blick sehr unkonventionellen Thema, weil wir uns mit der Bild-Zeitung beschäftigen, der größten europäischen Zeitung, und haben mehrere Anknüpfungspunkte. Sie haben ja auch die Berichterstattung letzten Wochen verfolgt, zwischen Spiegel und der Bild-Reaktion, zwischen bestimmten Philosophen, die sich zur zum Spiegel äußern. Und wir beginnen damit, dass wir einen Teil aus einer Studie, die kürzlich erschienen ist und die Ihnen auch oben präsentiert wird, die Ergebnisse zusammenfassen, weil sie irritierend ist in ihrer Positionierung. Nämlich die These wird von den Kollegen Arlt und Storz vertreten: Bild ist nicht so gefährlich als publizistisches Organ, sondern ist zunächst einmal überspitzt gesagt eine Marketingmaschine. Darauf stolpert man drüber, und das wird ein Teil unserer Debatte sein. Und wir machen es nach alter, klassischer, pädagogischen Nummer, nämlich dass einer der Autoren in ganz knapper Form, perfekt vorbereitet, Ihnen in 9 Minuten die Hauptergebnisse präsentiert, und Sie brauchen dann das Ganze nicht zu lesen. Bitte schön, Hans-Jürgen Arlt. Er hat das vorher sehr intensiv trainiert, und Sie kriegen jetzt das Wichtigste in 10 Minuten präsentiert. Bitte schön.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Sie sind ein in hohem Maße und bestem Sinn politisches Publikum, und Sie sind interessiert an der Qualität des Journalismus in unserem Land. Bild macht exzellenten Journalismus, sagt sein Verlag. Bildkritiker sagen, seit es Bild gibt, sie mache besonders schlechten Journalismus. Im Interview mit uns hat Günter Waldraff formuliert, es sei die totale Desinformation. Worüber reden wir? Wir sprechen über Europas größte und Deutschlands meistzitierte Tageszeitung. Wir sind es gewohnt, und so sind Wolfgang Storz und ich auch an die Arbeit an dieser Studie herangegangen: Was in einer Zeitung gedruckt wird und keine Anzeige ist, muss Journalismus sein. Jede andere Möglichkeit schließen sowohl die Bildmacher als auch die Bildkritiker aus. Nach der Arbeit an dieser Studie fügen wir etwas ironisch hinzu, als ob das Wichtigste an einer Kuh ihr Fell wäre. Wir laden Sie ein zu einem Wechsel der Perspektive. Ich habe Sie begrüßt als ein politisches und journalistisch interessiertes Publikum. Insofern sind Sie das falsche Publikum. Natürlich kann man auch als Textilfabrikant in ein Fußballstadion gehen und die Qualität der Trikots der beiden Mannschaften begutachten, ob die besser oder schlechter sind. Dann kriegt man allerdings das Wesentliche an einem Fußballspiel nicht mit. Und das Wesentliche an der Bild-Zeitung kriegt man nicht mit, wenn man sie journalistisch und politisch beobachtet. Deshalb schlagen wir Ihnen diesen Perspektivwechsel vor, und wir haben uns überlegt, was ist der Horizont, unter dem man eine Chance hat, Bild zu begreifen, und es ist der breitestmögliche, offenste Horizont. Bild ist eine werktägliche Veröffentlichung. Unter dieser Überschrift haben wir uns die Berichterstattung der Bild-Zeitung über die Griechenland- und Eurokrise 2010 angeschaut. Wir haben uns im Kern März, April, Mai 2010 angeschaut mit 121 Artikeln. Insgesamt haben wir gut 150 Artikel uns zu Gemüte geführt. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist eine Langzeitstory von den faulen und betrügerischen Griechen, die an das Geld des deutschen Steuerzahlers wollen. Diese Story wird in permanenten Wiederholungen 3 Monate lang perpetuiert. Alles, was passiert, ist nur Stoff, Rohstoff für diese Story. Und es gibt in diesen weit über 100 Artikeln kaum eine Hintergrundinformation über Griechenland. Alles, was an Informationen angeboten wird, gehört in diese Langzeitgeschichte. Bild muss das auch so machen, weil Bild nämlich nicht berichtet, sondern eine Kampagne machen will. Bild spitzt seine Inhalte zu einer Forderung zu. Das heißt, Bild mischt mit, macht sich ausdrücklich und offensiv zum politischen Akteur. Wenn man ein politischer Akteur ist, unterscheidet man auch nicht zwischen Werturteil und Nachricht, sondern alles wird zur Meinung und zum Werturteil. Wie setzt Bild das um? Insbesondere mit dem Mittel der Überschriften, das ist ja auch das Aufmerksamkeitsstärkste. Die Überschriften führen sehr oft ein Eigenleben, sie sind vom Inhalt der Texte nicht gedeckt und deshalb häufig mit Fragezeichen versehen, im Untersuchungszeitraum fast ein Drittel. Wenn ich eine Überschrift mit Fragezeichen versehe, kann ich etwas sagen, was ich nicht wirklich sagen kann. Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Bild organisiert sich passende Zitate. Sie will nicht wissen, was Experten meinen. Sie will, dass Experten sagen, was Bild meint. Alle, die in Pressestellen arbeiten, kennen das. Es wird so lange telefoniert, bis einer gefunden ist. Meistens ist er aus der dritten Reihe. Im Falle Griechenland war es meistens der FDP, sogenannte Haushaltsexperte Schäffler. Alles hat bei Bild nur eine Bedeutung. Zweideutigkeiten, plurale Perspektiven gibt es in der jeweiligen Ausgabe nicht. In der nächsten Ausgabe kann dann alles ganz anders sein, aber es ist dann wieder eindeutig. Die Gestaltung dieser Publikation kennt nur ein Ziel, die Maximierung der Reize. Die Nähe zum gesprochenen Wort, die Zuspitzung der Themen, die Sprachbilder, das Layout, die Art der Fotos und der Typografie. Schauen Sie sich an, es ist die Arbeit von Werbetextern und Werbegrafikern. Zu diesem werblichen Auftritt gehört, dass Bild sich in Bild pausenlos selbst inszeniert. Es gibt keinen Eigennamen, der in Bild öfter vorkommt als Bild. Was ist der Sinn, was ist die Funktion dieser Art der Veröffentlichung? Ich glaube, man kann sie nur verstehen, wenn man ihr die Funktion zuschreibt, die höchstmögliche Auflage als Ziel der Redaktion und des Verlages. Nun werden Sie vielleicht sagen, die höchstmögliche Auflage, wollen das nicht alle? Wollen das nicht alle Redaktionen und Verlage? Die Frage ist, welche Mittel und Methoden sind die Akteure bereit, dafür einzusetzen? Das ist zugespitzt die Alternative. Journalismus machen und dafür die höchstmögliche Auflage anstreben. Oder die höchstmögliche Auflage anstreben und dafür alles machen. Bild setzt, natürlich ist Bild eine Publikation und nicht nur eine ökonomische Maschine, aber Bild setzt alle Methoden und Formate massenmedialer Printkommunikation ein. Es könnte sein, dass ich gerade schon wieder diesen negativ beleidigten Unterton habe, den die Alt-68er irgendwie nicht rauskriegen. Ich meine das überhaupt nicht kritisch im Moment, sondern ich versuche das zu beschreiben. Das heißt, das ist okay. Es ist nur nicht Journalismus. Was macht Bild? Welche Art von Kommunikation macht Bild, um die höchstmögliche Auflage zu erreichen? Sie nutzt die Basiswerte von Kommunikation, Prominenz und Sensation. Sensationelles über Prominenz ist das Beste, was man an Publikation bieten kann. Sie nutzt alle Reizwerte, die in unserer Gesellschaft interessieren. Macht, Geld, Erfolg, Sex, Kriminalität, Krankheit. Und sie nutzt alle Attraktionsmethoden der Kommunikation. Sie personalisiert, dramatisiert, emotionalisiert, moralisiert. Wenn man in dieser Art und Weise Aufmerksamkeitsökonomie macht, dann Screenshot bild.de 31.03.11. dann haben diese beiden Ereignisse den gleichen Wert. In der Aufmerksamkeitsökonomie sind Bomben auf Gaddafi und Knut jämmerlich ertrunken zwei gleichwertige Meldungen, weil sie gemessen am Kriterium der Aufmerksamkeit der Kontaktchancen gleichermaßen erfolgsträchtig sind. Bild ist eine Publikation, aber sie macht eben, man könnte sagen, sehr viel mehr und sehr viel anderes als Journalismus. Sie macht in höchstem Maße Unterhaltung. Die ganze Sportberichterstattung fällt darunter. Sie macht Werbung. Die werblichen Methoden habe ich Ihnen kurz genannt. Sie macht Kampagnen. Sie macht Marketing. Sie stellt sich permanent selbst dar, macht Events, verteilt Drachmen in Griechenland. Sie macht auch Journalismus, keine Frage. Aber es ist nicht der Kern ihres Geschäfts. Und sie macht Serviceberatung. Mehr als jede andere Publikation bietet sie Beratung für kleine Leute, wenn sie so wollen. Jeder Vorstandsvorsitzende hat seinen Berater. Bild macht auch Beratung. Mit diesen Kommunikationsmethoden und Formaten macht sich Bild zum Catch-all-Medium. Sie erreicht sehr, sehr viel mehr Publikum als jede vergleichbare Publikation. Und sie erreicht in hohem Maße natürlich auch Akademiker, weil es attraktive Kommunikationsmethoden sind. Das ist aus der Selbsterstellung von Bild. Sie sehen, sehr viel mehr Akademiker lesen Bild als die FAZ. Und der Anteil steigt. Wenn ich das zusammenfasse, Bild stellt sich als Volkszeitung dar und Bild lebt von dem Nimbus, Volksmeinung zu artikulieren. Aber was Bild tatsächlich macht, ist, alle diese Methoden, die ich Ihnen aufgezählt habe, das ist die letzte Folie, und alle Veröffentlichungsformate, die ich Ihnen genannt habe, einzusetzen. Sie macht natürlich auch vieles, was andere auch machen. Aber sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer die Grenzen überschreitet, die andere beachten. Sie lebt davon. Aber sie lebt eben auch davon, dass die anderen diese Grenzen beachten. Ohne Eigentum kein Dieb. Also was andere auch versuchen, macht Bild exzessiver und kompromissloser und so erreicht sie die weitaus größte Auflage, stellt diesen Erfolg aber so dar, als beruhe er darauf, dass sie die Meinung des Volkes vertrete. Bild präsentiert sich als die öffentliche Meinung, als die Volkszeitung, wie zu besten Zeiten der DDR, leider beides in Anführungszeichen. Danke.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Ahlt. Man sieht, für so eine provozierende, ungewöhnliche These braucht man eben 9 Minuten am Anfang, um sie nochmal klarzustellen. Sie haben gesehen, einen Stuhl haben wir freigelassen. Das ist reserviert für einen Bildkollegen. Wenn jemand aus dem Publikum, der dort arbeitet, noch mitdiskutieren will, sich zu uns gesellen will, ist das jederzeit möglich. Man nennt das, glaube ich, in der Pädagogik sozusagen der freie Stuhl. Wir haben uns natürlich wirklich viel Mühe gegeben, offiziell einzuladen auf allen Wegen, aber haben nicht sehr viel erreicht. Dafür haben wir aber prominente Kenner der Bild-Zeitung aus verschiedenen Perspektiven. Ich würde gerne Ulrike Simon zunächst bitten, zu reagieren auf diese Hauptthese. Sie ist Medienjournalistin, unter anderem für die Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau und andere, kennt auch den Axel Springer Verlag aus nächster Nähe. Überzeugt Sie diese These, diese unkonventionelle These, dass die Bild-Zeitung im Grunde kein normales journalistisches Produkt ist, sondern im Grunde eine Marketingmaschine zu eigenen Zwecken?
Ehrlich gesagt, überzeugt mich diese These nicht. Wüsste ich nicht, was ansonsten in der Studie steht, wäre ich jetzt sehr enttäuscht. Ich kenne die Studie, insofern kann ich sagen, es steht da sehr viel Spannendes, Interessantes und Lehrreiches drin. Nur die Kernthesen, die Kernergebnisse der Studie sind meines Erachtens falsch. Nämlich, dass Bild keine Zeitung ist, dass Bild keinen Journalismus macht und dass Bild eine Marketingmaschine ist. Was hier auch heute Abend von Herrn Ahlt erklärt wurde an erstaunlichen Phänomenen, wie die Bild-Zeitung mit Schrift arbeitet und mit Fotos die Leser in das Blatt lockt, wie sie Grenzen austestet, überschreitet, emotionalisiert, personalisiert, dramatisiert, Auflage erzielen will. Man nennt es Boulevardjournalismus. Also es gibt, das ist kein neues Phänomen. Es ist Boulevardjournalismus. Boulevardzeitung gibt es in jedem Land und so eine ist eben die Bild-Zeitung hier.
Sie haben ja mal das Wort geprägt, papiergewordener Populismus. Ja. Können Sie das noch ausführen, was Sie damit meinen, was Ihre Kontrastthese wäre?
Die Kontrastthese, also papiergewordener Populismus. Klar, Bild ist populistisch. Bild spielt mit Emotionen, Gefühlen, manipuliert, suggeriert. Das sind die Methoden. Und Bild, gibt so eine Art, bei Kindern redet man heutzutage häufig von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich glaube, darunter leidet sowohl der Bild-Chefredakteur als auch die Bild-Zeitung. Das ist Bild geworden, Papier gewordener Populismus.
Bella Ander, rechts neben mir heute bei AWD, Finanzkommunikationschef in der Firma, aber hat auch 6,5 Jahre, glaube ich, bei der Bild gearbeitet und auch eine Karriere dort gemacht und hat die besondere Funktion, dass er das Scharnier dann ist in die Politik als ehemaliger Regierungssprecher, weil er das umgesetzt hat, was Schröder mal sagte, Bild, Bams und Klotze. Das personifizierten Sie dann sozusagen in der Funktion, weil Sie Bild kannten. Wie reagieren Sie auf diese These, Bild ist eine Marketingmaschine, die im Grunde nur kommerziellen Erfolg produzieren will?
Ja, fand ich interessant, diese These, weil ich ja in meiner jetzigen Funktion nicht nur zuständig bin für Kommunikation, sondern auch für Marketing. Also kenne das Marketing nun aus der Sicht eines Unternehmens und habe die These daraufhin sehr genau abgeprüft. Bild, und da stimme ich mit Frau Simon überein, ist sicherlich viel mehr als eine reine Marketingmaschine. Bild hat einen eigenen journalistischen Anspruch. Sie wollen die auflagenstärkste Zeitung des Landes, wenn nicht gar Westeuropas sein. Und die Bild-Zeitung ist ein klassisches Boulevardmedium. Ich habe einige Zeit in England gelebt und wenn man sich die dortigen Boulevardmedien einmal anschaut, dann sind die durchaus rauer als die Bild-Zeitung, die da schon, ich will nicht sagen als seriöses Heft gilt oder als seriöse Zeitung, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten, aber sicherlich diesem, zumindest in der Durchschnittsbetrachtung, nicht den Rauheiten von einer Sun beispielsweise entspricht. Aber das ist das eine. Und dann hatten Sie mich gefragt nach der Marketingthese. Also Bild hat sicherlich den Anspruch, ein führendes journalistisches Produkt zu sein, in dem Sinne, dass sie Trendsetter sein wollen, dass sie Exklusivität für sich beanspruchen, Themen treiben und Kampagnen machen sicherlich auch. Und das andere ist Marketing. Bild ist eine Riesen-Marketing-Maschine, ja. In diesem Segment stimme ich den Autoren zu, die natürlich auch den Anspruch haben, über den Zugang zur Masse, über die hohe Auflage, über die hohe Klickzahlen im Internet Produkte zu verkaufen. Das geben sie ja unumwunden zu. Ihre sogenannten Volksprodukte beruhen auf der Durchschlagkraft der Marke Bild. Und deswegen ist es für den Verlag so immens wichtig, denn davon kann man sicher ausgehen, dass die Bild-Zeitung eine Rendite erwirtschaftet für den Springer Verlag, von der Herr Ackermann immer noch träumt.
Mehr als 37% müsste es dann sein.
Ich weiß nicht, wie hoch es ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, Ackermann hat die 25% ausgegeben. Man kann sicher davon ausgehen, dass das erreicht wird bei Bild, wenn ich gerade übertreffen bin. Insofern Marketingmaschine ja, aber nicht ohne journalistischen eigenen Anspruch.
Okay, aber 37% standen letzte Woche in der Süddeutschen, Eigenkapitalrendite Deutsche Bank jetzt. Aber nur, Sie haben einen Analysevorteil gegen uns allen hier im Raum. Sie waren 6,5 Jahre da. Können Sie uns einfach nur beantworten, diese These, die von den Autoren aufgestellt wird, ist das das Selbstbild des Managements bei Bild oder der leitenden Redakteure, dass sie im Grunde für eine Marketingmaschine arbeiten und eben diese Rendite abschöpfen wollen über diesen Linie? Oder sehen die sich als Vollblutjournalisten, die im Grunde nur einen aggressiveren, offensiveren Stil fahren?
Ja, also weder noch. Und ich komme jetzt hier ein bisschen in die Rolle des freien Stuhls. Ich meine, ich habe da 6,5 Jahre gearbeitet.
Aber Sie sind the man for all seasons.
Ja, daher, aber nicht für alle Lebenslagen, sicher nicht. Nein, und ich finde die Debatte auch ein bisschen künstlich, ehrlich gesagt, weil sicherlich nicht nur die Bild-Zeitung den Anspruch hat, Geschäft zu machen. Jeder Verlag ist ein Unternehmen. Und jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, wie erwirtschafte ich so viel Rendite, dass ich Gewinn abwerfe, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahle, aber eben auch, dass ich Gewinn zusätzlich noch bekomme. Und Sie haben die Süddeutsche Zeitung erwähnt, Herr Leif, ich jetzt nicht gesagt, aber mit hohem Respekt auch vor denen. Ich habe gerade heute oder gestern eine Meldung gelesen, dass die Süddeutsche Zeitung erheblich das Geschäft mit Reisen ausweiten wird. Und zwar ein durchaus sehr kritischer Beitrag, der gesagt hat, na, ist denn da die Trennung zwischen redaktionellem Anspruch und Reisevermarktung denn wirklich gegeben? Also man sieht, Geschäftsmodelle gibt es überall, wo geguckt wird, wie packe ich das Know-how, das ich habe, meine eigene Wahrnehmung auch von meiner Marke selber in neue Geschäftsmodelle? Der Journalist selber bei Bild in meiner Zeit, ich war von 1992 bis 1999 dort oder 98, war es so, dass wir uns vormerklich als Journalisten verstanden haben, als Boulevardjournalisten und nicht als Mitglieder einer Verkaufsmaschinerie.
Markus Feldenkirchen hier vom Hauptstadtbüro des Spiegel. Sie haben auch eine Titelstory vor kurzer Zeit gemacht über die Bild-Zeitung, die viel Echo hervorgebracht hat. Wie sehen Sie das aus Ihrer journalistischen Beobachtung? Die These Bild als Marketingmaschine war in der Titelstory jedenfalls nicht so ausgebreitet.
Nein, ist auch, glaube ich, bei der Sicht auf dieses Phänomen Bild-Zeitung nicht das Entscheidende. Dass Verlage sich andere Einnahmequellen suchen, um Journalismus zu finanzieren, ist, glaube ich, ein breites Phänomen. Neben der Reisen hat es die Süddeutsche auch schon mit Weinflaschen und klassischer Musik und Büchern probiert. Da probieren viele Verlage einiges aus, dass es möglichst auch zur Leserschaft passt. Das macht Bild sicherlich auch mit Blick auf ihre Leserschaft und den Versuch, Geld zu generieren, um qualitativ hochwertigen Journalismus zu finanzieren, finde ich erstmal nichts Verwerfliches. Und wenn dann ein paar Bibeln mehr unters Volk geraten, das soll noch niemanden nachhaltig gestört haben.
Harald Schumann vom Tagesspiegel, wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Kernthese?
Ich finde sie deswegen... Also das ist, ich glaube, von den Fakten, die präsentiert werden, ist es nicht zu widerlegen. Es handelt sich um eine Marketingmaschine, ganz klar, und eine, die besser funktioniert als viele andere Zeitungen, jedenfalls was das Betriebswirtschaftliche angeht. Aber ich halte es deswegen für, wenn man so will, ja, eine abwegige Debatte, weil der Kern dessen, womit man sich bei der Bild-Zeitung auseinandersetzen muss, ist nun mal, dass sie gnadenlos Ressentiments, Vorurteile und nationalistische, populistische Thesen versucht, zu Geld zu machen und zur Auflage zu machen und dadurch selber ein Faktor der Politik ist. Und das ist das, warum ich hier sitze und warum wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil dort existiert, und das wurde ja in den Interviews, die in der Studie da präsentiert wurden, auf eine erschreckende Art und Weise klar. Dort gibt es, wenn man so will, einen politischen Machtfaktor ohne Legitimität. Und das finde ich irritierend. Das ist, finde ich, die Auseinandersetzung, die man hauptsächlich führen muss. Dass da Geld verdient wird, mein Gott, okay. Geld verdient wird in allen möglichen Sachen und mit allen möglichen Produkten. Manche finde ich gut, manche finde ich schlecht.
Die These geht aber über das Geldverdienen hinaus, sondern es ist der Selbstzweck, dass der Ursprung sozusagen der Motivation wird in diesem ökonomischen Treiben gesehen. Aber die These, die Sie jetzt erwähnt haben, die vertiefen wir gleich. Vorher kann Wolfgang Storz nämlich ein Geheimnis hier lüften und nämlich verraten, nachdem er die Stimmen der Kolleginnen und Kollegen gehört hat, war diese Hauptthese nicht auch am Ende eine Masche, eine Boulevardmasche, mit einer unkonventionellen These rauszugehen, um dann diese Studie überhaupt zu hypen? Hier können wir das so sagen. Klar. Ehrlich, einmal sozusagen sich ehrlich machen, sagt man heute.
Ehrlich.
Sich ehrlich machen.
Also ich bin natürlich geneigt, wenn das von Ihnen kommt, Herr Leif, zu sagen, Sie haben mal wieder recht. Es ist... Das hat mein Kollege in Frankfurt auch schon gesagt, das ist in der Tat Quatsch. Wir sind auf dieses Ergebnis tatsächlich gekommen, ob es nach Ihrer Beurteilung richtig oder falsch ist, nach der Untersuchung. Es gab vor allen Dingen zwei Dinge, die ich für wesentlich halte. Ich argumentiere zuerst mal quantitativ. Es gab einfach so viele Befunde, die Headline mit den Fragezeichen auf 150 Artikeln nicht eine Grundinformation über Griechenland, um die es ständig gegangen ist. Ich habe nicht mal erfahren, wie viele Einwohner dieses hat. Eine Verdrehung von Situationen, Verhältnissen, wie es in Griechenland ist. Das heißt, es war die Rede von Luxusrenten. Das Ganze aus einer Perspektive zu machen, der deutsche Steuerzahler, der sehr hohe Anteil von Bildaktionen innerhalb dieser 150 Texte, also die Drachmen verteilen, für Deutschland sammeln in Griechenland, die Kanzlerin zur eisernen Kanzlerin zu machen und.
Das wäre schlechter
Journalismus. Das heißt, Sie können, und insofern ist das Stichwort richtig, bei jedem einzelnen Punkt kann man immer darüber reden, ist es guter, schlechterer Journalismus. So, wenn ich aber so viele Befunde habe und ich addiere die, dann komme ich rein quantitativ mal zu dem Punkt, da ist eine Art von Arbeiten, die in der Tat mit Journalismus nichts zu tun hat. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Die einzelnen Punkte, die ich aufgezählt habe an Befunde, hängen alle miteinander zusammen. Ich kann nur dann dramatisieren, wenn ich keine Graubrotinformation liefere. Wenn ich die Information liefere als ein Beispiel, wie hoch die Durchschnittsrenten in Griechenland sind, dann kann ich nicht in Headlines dramatisieren über die Luxusrenten in Griechenland. Das heißt, unsere Befunde haben nicht nur eine quantitative Ebene, sondern auch eine qualitative, sie bedingen einander. Und deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, es ist ein grundsätzlich anderes Arbeiten als das Journalistische, aber ganz entscheidender Punkt, es kommt tatsächlich, und deshalb wird auch Journalismus gemacht, aber der Journalismus prägt dieses Produkt nicht. Es wird ein inszenierter Journalismus gemacht und die Frage, und da würde ich schon sagen, es ist auch, Herr Schumann, keine künstliche Diskussion, sondern wir halten als Folge der Analyse, wenn ich jetzt mal unterstelle, sie stimmt, es ist im Kern kein Journalismus, dann ist schon die Frage, darf ein Produkt die Vorteile, die der Journalismus in Deutschland genießt, ist unter anderem Reputation und Nimbus. Darf ein Produkt, das im Kern kein Journalismus ist, diesen Nimbus, diese Reputation einheimsen, aber es liefert nicht die Pflichten, die damit verbunden sind.
Okay, verstanden. Ulrike Simon, wie heißt es so schön, are you convinced? Überzeugt Sie das, was jetzt sozusagen gesagt hat, Bild kein Journalismus, die Herleitung der Argumentation?
Also man muss, ich glaube, es ist müßig zu sagen, es sei kein Journalismus. Man muss, glaube ich, weiterhin unterscheiden zwischen gutem Journalismus, zwischen schlechtem Journalismus. Und man muss genau dahin gucken, wo journalistische Grenzen, auch Grenzen des Anstands, überschritten werden. Es gibt ja auch diese Diskussion, ist Bild ein Leitmedium? Bild von sich behauptet selbstverständlich und ehrlich gesagt, ja, Bild ist ein Leitmedium. Ein Leitmedium insofern, als man da fast täglich sich daran orientieren kann, wie man es nicht macht, will man Anstand und journalistischen Kriterien genügen. Insofern ist Bild nicht bloß ein Leitmedium, sondern man muss auch richtig froh sein, dass es Bild gibt, damit man das sich eben vor Augen führen kann als Gegenpart zu dem, was wirklich guter Journalismus ist. Mhm.
Die These von Harald Schumann würde ich gerne nochmal weiterspinnen, weil der Spiegeltitel, der sich auch mit der Bild beschäftigt, hat ja eine auch vielleicht auch verwegende These im Hauptteil, nämlich zu sagen, Bild ist im Grunde der journalistische Ersatz für eine rechtspopulistische Partei in Deutschland. Das ist der Nukleus. Können Sie das ein bisschen erklären, was Sie damit meinen?
Ja, also wir haben ja dafür auch dieses Titelbild gewählt von den entflammbaren Streichhölzern, was dem Bild-Chefredakteur Kai Diekmann offenbar so gut gefallen hat, dass er unzählige Streichholzschachteln gedruckt hat, mit dem Spiegel-Titel drauf, die Brandstifter. Also es gab auch wirklich keinerlei Prozess von offizieller Seite vom Bild. Scheint ein bisschen, als habe man diese Rolle auch gerne angenommen. Mir ist insgesamt ein bisschen zu viel Empörung bisher in dieser Debatte, aber ich glaube auch mit einem nüchternen Blick auf das, was die Bild-Zeitung verstärkt im vergangenen Jahr gemacht hat, kann dieser Eindruck schon entstehen. Und da hatten wir eben das Beispiel der Griechenland-Berichterstattung. Das war eine gezielte Kampagne rund um die Sarrazin-Veröffentlichung. Hat die Bild-Zeitung nicht nur Sarrazins Argumente präsentiert, sondern sie eigentlich über Sarrazin hinaus, über Wochen, über Monate fortgeführt, immer wieder kleine Nadeln aus der Bundesrepublik rausgezogen, die sich dann groß machen ließen zu ausländerfeindlichen Ressentiments. Die These übrigens wird wunderbar gestützt. Ich habe mir das hier nochmal angestrichen von jemandem, der die Bild-Zeitung wirklich gut kennt, weil er unter anderem Chefredakteur der Bild am Sonntag war, Michael Spreng nämlich, der sagte, durch solche Kampagnen wird publizistisch der rote Teppich ausgerollt für eine Partei, die noch nicht gegründet ist, geführt von einem deutschen Jörg Haider. Soweit geht der Spiegel hier nicht, aber Herr Spreng, und der ist auch ein aufmerksamer Leser. Das, was ich zum Thema über Sarrazin hinausgehen meine, würde ich gern an ein paar Überschriften, die wir hier in unserem Artikel in der Titelgeschichte zusammengetragen haben, mal verdeutlichen. Quasi neue Gruselgeschichten aus dem Reich der Migranten. Ich bin eine Importbraut und so wurde ich zwangsverheiratet. Eine große Geschichte der Bild rund um Sarrazin. Dazwischen Meldungen wie jedes vierte Baby stammt von Ausländern ab oder so werden deutsche Schüler von Ausländern terrorisiert oder islamistischer Friedensprediger bricht seiner Drittfrau die Knochen mitten in Deutschland. Und der dazugehörige Artikel begann so: Tiefe, dunkle Augen, langer Bart, Kopfbedeckung, weites Gewand. Der Münchner Imam Abu A. in Klammern 40 sieht aus wie Massenmörder Osama bin Laden.
Okay. Aber läuft dieser vermeintliche Rechtspopulismus, den Sie als These haben, nicht ins Leere? Weil eine Information, die die Dokumentation des Spiegel wieder rausgefischt hat, widerlegt das ja. Nämlich, nach einer Umfrage sollen angeblich 70% der Stammleser der Bild-Zeitung Nichtwähler sein. Dann würde sich das sozusagen in Luft auflösen. Wenn die Nichtwähler, können ja schlecht auch den Rechtspopulismus betreiben.
Na, ich denke, es ist schon ein Unterschied dessen, was die Bild-Zeitung anbietet, wo wir den Schluss daraus gezogen haben, dass es gezielt an ein paar Punkten, die ich genannt habe, einen Kampagnencharakter hat, der rechtspopulistisch daherkommt, und dem, ob es fruchtet. Also ob es damit eine Gefahr ist, die Frage, das haben wir, das beantworten wir definitiv nicht mit Ja. Es ist eine Analyse dessen, was in der Bild-Zeitung gerade in letzter Zeit, ich glaube, da gab es auch eine qualitative Veränderung im Vergleich zur Bild-Zeitung vor 6 Jahren oder erst recht zu der Zeit, als Herr Ander natürlich da war. Aber dass das ein Trend ist, den wir beobachtet haben, und den haben wir versucht, dort darzustellen.
Die Analyse wäre da, jetzt wäre die Bewertung, stimmt es, was gesagt worden ist?
Ich wollte kurz widersprechen. Die Tatsache, dass sich das nicht in politischem Wahlverhalten niederschlägt, ist ja kein Widerspruch zu der These. Es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht geht es irgendwann und am Ende auch mal darum, dass man irgendwelche politischen Mehrheiten verändert. Was auf jeden Fall verändert wird, ist das öffentliche Klima. Man macht diese Art von Ressentimentverbreitung, man macht sich ja salonfähig und öffnet damit dem Mob die Türen. Also das ist doch der springende Punkt.
Erstmal Herr Ander, der aus seiner konkreten Praxisperspektive. Öffnet die Bild dem Mob die Tür? Ist das richtig aus Ihrer Wahrnehmung?
Ja, eins kann ja nur richtig sein. Entweder sind es 70% Nichtwähler, die Bild-Zeitungsleser, dann engagieren sie sich weder direkt noch in irgendeiner Form indirekt politisch. Oder sie sind der wildgewordene Mob, wie Herr Schumann sagt, und rütteln nicht an den Türen des Kanzleramts, sondern rütteln an irgendwelchen Türen Ausländerheim oder dergleichen, versuchen ja ihre
krudes Gedanken. Ihre Einschätzung?
Ja, es geht ein bisschen immer schwarz-weiß hier, und ich glaube, die Wahrheit liegt so oft dazwischen. In diesem Fall ist es so, dass der Springer Verlag und Frau Simon, die ja auch mal einige Zeit da gearbeitet hat, wahrscheinlich auch diese Statuten, so wie ich damals unterschrieben, dass es bestimmte Grundausrichtungen gibt. Eine wesentliche davon, Und man kann sie nahezu jeden Tag in der Bildzeitung lesen, ist die Aussöhnung mit dem Staat Israel. Das heißt, ja, sie murren, aber ist ein wesentlicher Punkt. Das andere ist die enge Verbundenheit zu den USA und dann gibt es noch zwei, drei andere, die da wesentlich sind. Aber ich glaube, dem Verlag oder der Redaktionsleitung hier rechtsnational oder nationalistische Tendenzen unterstellen zu wollen,
rechtspopulistisch
geht zu viel. Populistisch ja, ich sage rechtspopulistisch nein. Konservativ ja, konservativ erhalten mit Sicherheit auch. Aber so weit zu gehen, dass wir im nationalistischen Mob hier die Tür bereinigt wird,
das ist aus Ihrer Sicht zu weit.
Ist zu weit.
Werden die Griechen in der Bild-Zeitung nach Ihrer Untersuchung genauso gut behandelt wie die Juden?
Also ich würde einfach sagen, die Griechen werden sozusagen ausschließlich nach Stereotypen mit Stereotypen charakterisiert. Das ist das Bild, was Herr Alt auch erläutert hat. Also es wird grundsätzlich unterstellt, es wird nie zwischen Akteuren differenziert. Es ist auch nur von den Griechen die Rede. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, wo insbesondere ein griechischer Milliardär mal herausgehoben wird. Aber sonst wird tatsächlich ein Bild gezeichnet, wo man sagen kann, sie sind eher faul, sie leben über ihre Verhältnisse, tun dies schon seit Jahren. Sie betrügen und lügen. Also das ist eben der wichtige Punkt, dass die Statistiken bei Eintritt in die Eurozone sozusagen nicht korrekt waren. Und das wird übertragen auf das Volk. Also da wird jetzt nicht identifiziert, das war die damalige Regierung oder der Regierungsapparat. Insofern wird eben sehr stark mit Stereotypen gearbeitet. Und insofern denke ich, trägt auch die Charakterisierung, die Herr Feldenkirchen vorgetragen hat. Das ist, ob rechtspopulistisch, weiß ich nicht. In dem Fall Griechenland könnte man sagen, es war eine rechtspopulistische Tendenz vorhanden. Aber ich denke, das ist nicht der entscheidende Punkt. Bild würde nie solche Linien fahren, wenn sie nicht das entscheidende Ziel, ich komme nochmal auf die Maximierung der Auflage, wenn sie das damit nicht erreichen könnten. Wenn die feststellen würden, es kommt nicht so an, also ich glaube nicht, was ja mit dem Begriff Rechtspopulismus verbunden ist, dass die eine politische Mission haben. Sie suchen immer Themen raus, die anschlussfähig sind, wo schon ein Grundgefühl vorhanden ist, der deutsche Steuerzahler, jetzt soll er wieder zahlen für diese anonyme EU und dann auch noch für die Griechen. Da wird getestet, da werden sicher auch erstmal eine Woche lang was gemacht. Das kann man ja messen, man hat ein Gefühl, man kann die Auflage messen, kommt es an, dann wird es nachgebessert, dann wird vielleicht auch so etwas eine Kampagne. Wenn die merken würden, es kommt nicht an, dann würden die das sofort kippen, weil das Ziel nicht ist, eine rechtspopulistische Partei zu ersetzen, es ist eher das Ziel, vielleicht in Richtung machtpolitisch, das ist übrigens durch andere Studien auch belegt, das Bild unter der Zeit Diekmann systematisch herangeht, um diesen Kontrast, dort ist die Politik und hier ist das Volk und wir repräsentieren das Volk gegen die da oben. Wenn sie da eine Lücke finden, das war ja auch bei Sarrazin als Beispiel der Fall, da gehen sie in der Tat außerordentlich hart rein.
Aber stimmt denn die These auch, wenn man den Fall Gutenberg nimmt? Keine politische Mission, sagten Sie, hätte die Bild-Zeitung. Noch vor wenigen Tagen, als alles erledigt war, hat die Bild-Zeitung auf Seite 2 nochmal einen ehemaligen Präsidenten da von der Universität reden lassen, der ihn nochmal heilig gesprochen hat. Als er schon ganz tief im Keller war, dass keiner, als de Maizière schon gesagt hat, die Bundeswehrreform ist chaotisch, als das bitterste Urteil der Universität über ihn gesprochen worden ist. Wie erklären Sie sich das? Keine politische Mission. Wenn man die übt, im Bildtitel war das ja auch drin, das war ja wirklich Kampagne. Wie passt das mit Ihrer Analyse zusammen?
Also ich würde als erstes antworte ich mit einem Zitat von Wallraff. Wir haben mit ihm ein langes Interview geführt für diese Studie. Und er hat gesagt, von Bild unterstützt zu werden, ist heute weniger denn je eine Garantie, Erfolg zu haben. Vielleicht ist es auch noch ein Punkt, über den wir reden, wie hoch ist überhaupt der Einfluss. Weil wenn jemand hier einen Eindruck erweckt hat, Herr Feldenkirchen, dass hier zu aufgeregt oder dämonisiert wird, ich denke, Bild kann man ganz easy angucken. Aber Herr Leif, im Fall zu Gutenberg ist es eher ein Beleg für dieses Herangehen, die Diskrepanz, die Sie erahnt haben und die auch real vorhanden war, die Volksmeinung, die Volksstimme und dann die politische Elite oder die wissenschaftliche Elite, die das ganz anders gesehen hat. Da schert sich aber Bild dann eben nicht darum, was die anderen Medien machen, sondern die gehen genau in diese Lücke hinein, weil ein wichtiger Punkt, und das will ich schon nochmal sagen, wenn das alles Journalismus ist, dann frage ich mich wirklich, was ist Journalismus? Den Anspruch allein zu haben, ich vertrete das Volk, das ist sowas Unjournalistisches, dass ich wirklich zutiefst irritiert bin, dass solche Befunde einfach mit wie so Nonchalance weggebügelt werden, naja, das ist Boulevardjournalismus.
Die
Boulevardjournalismus bedeutet auch, dass man ganz bestimmte Themen vielleicht im Schwerpunkt hat. Wir müssen auch feststellen, dass dieses Medium seit unter Diekmann, ich denke schon, dass da ein gewisser Bruch ist, mehr denn je reklamiert, exzellenter Journalismus zu sein. Da kann man nicht nur sagen, der schwätzt vor sich hin, mit sowas muss man sich auseinandersetzen. Was ist dann Journalismus? Und die reklamieren für sich, die Agenda dieser Nation zu bestimmen. Also gesellschaftspolitisch die Themen zu diktieren. Da kann ich, Frau Sie, ja, aber das ist ein Punkt, Frau Simon, worum ich irritiert bin, dass man sagt, naja, das ist zum Beispiel die AZ, der Express, die Hamburger Morgenpost, das sind für mich Boulevardblätter. Die haben lange nicht den Erfolg vom Bild. Die reklamieren nicht für sich, exzellenter Journalismus zu machen. Die reklamieren nicht für sich, die Agenda dieser Republik zu bestimmen. Also irgendwie scheint Bild doch etwas anderes zu sein als der normale Boulevard, der in der Tat stinklangweilig und harmlos ist, weil er beschäftigt sich mit Mord und Totschlag und Sex und anderen Geschichten. Und das ist auch gut so. Und das kann man ignorieren.
Ist verstanden. Frau Simon, wie entgegnen Sie dem diese Gutenberg-Präsentation, also auf Teufel komm raus, ihn zu sponsern mit Ehefrau und drumherum? Welches Ziel vermittelt die Bild damit? Warum machen Sie das?
Das Ziel von Bild war, ich sag mal, es gibt da zwei Aspekte zu erwähnen. Der eine Aspekt ist, Gutenberg und seine Frau wurden irgendwie als in der Nichtmonarchie Deutschland Königspaar verkauft, irgendwie so ein Märchen-Ehepaar, das irgendwie so märchenhaft dargestellt wird, sind adlig und angeblich gut aussehend, hat jeder eine andere Meinung dazu. Die wurden da so hochstilisiert als ein Märchenpaar. Passt wiederum zum Boulevardjournalismus. Was nichts mit Boulevardjournalismus zu tun hat, dass der Antwort auf Herrn Storz nichts mit Boulevardjournalismus zu tun hat, sondern mit Springer, ist, dass dort ein extremes Bodytum herrscht. Herr Ander hat mich ja geoutet und ich bekenne, ja, ich war bei Springer, nicht bei Bild, wohlgemerkt. Ich war bei der Weltgruppe, nicht lange. Und ich bin da hingegangen, weil ich austesten wollte, was man mir zugesagt hat, dass man dort unabhängigen Journalismus machen kann. Und ich habe festgestellt, dass dort ein Bodytum herrscht, was dazu führt, dass man Dinge, die jemanden, also eine Person oder ein Unternehmen tangieren, die in irgendeiner Form zum engeren Freundes, Vertrauten, Gönnerkreis des Springer-Konzerns gehören, dass man die über die nicht schreiben kann, was negativ ist. Mhm. Gutenberg und Diekmann, auch Döpfner übrigens und Diekmann, also der Vorstandsvorsitzende von Springer und Gutenberg, kennen sich gut. Da gibt es diverse Verbandelungen, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen möchte, weil es wirklich viele sind. Aber Gutenberg und Diekmann sind zwei Typen, zwei Männer, zwei testosterongesteuerte Männer, die irgendwie extrem gut miteinander klarkommen. Mhm. Und was Diekmann auszeichnet, ist eine extreme Loyalität bis hin zur Peinlichkeit. Also selbst wenn Gutenberg noch tiefer als in den Keller gesunken ist, man hält an ihm fest, die Bild-Zeitung hält an ihm fest. Und gerade in dieser Zeit, in der Gutenberg extrem angegriffen worden ist, als klar war, das ist nicht mehr zu halten, wurde mir aus der Redaktion berichtet, dass nicht Stellvertreter von Kai Diekmann das Blatt machten, sondern dass er extrem im Haus war, extrem in der Redaktion war und die Fäden an sich gerissen hat. Da hat er ja schon die Hand drauf, was da geschrieben wird, weil es ist ein Freund von ihm, es ist ein Kumpel von ihm.
Und gibt es da nicht jemanden in der Redaktion bei so einem großen Laden, der sagt, jetzt reicht's, das ist jetzt mal gut, nochmal, nachdem alles bewiesen ist, noch so einen Ex-Rentner zu nehmen, der sagt, Gutenberg hat doch sauber gearbeitet und die Professoren sind schuld. Gibt es da nicht so eine Grenze, wo man sozusagen sagt, so, die können wir nicht überschreiten?
Es wurde auch auch in der Redaktion in dieser Zeit diskutiert. Es war vielen Bildredakteuren, also vielen, es gab Bildredakteure, denen das wirklich sehr peinlich war. Diese Redaktion ist wie ein Flaschenhals, sie ist sehr autoritär geführt. Und was Kai Diekmann sagt, das wird gemacht.
Ist Gott, so ähnlich wie beim Spiegel. Mein Herr Feldenkirchen, man sieht schon bei Ihnen, Sie haben vorsorglich sozusagen schon den anderen Titel mitgebracht unter Ihrer Lektüre, nämlich den Gutenberg-Titel. Haben Sie sich inspirieren lassen als Spiegel von der Bild-Zeitung, von dieser Welle und dieser Woge der Positivberichterstattung?
Also Sie gelten wirklich nicht zu Unrecht als Investigativjournalist, wie Sie das jetzt wieder erblickt haben. Sie spielen an auf einen Titel, den auch der Spiegel hat insgesamt 4 Titel über Herrn Gutenberg gemacht. Einer davon stach heraus, weil der Eindruck entstehen konnte, dass auch wir große Fans von Herrn Gutenberg geworden sind. Für alle, die es nicht mehr so in Erinnerung haben, das sei Ihnen verziehen. Es ist ein Foto, wo die beiden sich also prächtigst inszenieren in Reinform. Das hätte man in Hollywood nicht besser hinbekommen. Die Gesten, auch die Optik und dazu dieser verschnörkelte Schriftzug, die fabelhaften Gutenbergs. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass der ein oder andere, sagen wir mal, die Zweideutigkeit, die in diesem Titelbild auch in dieser Zeile ist und auch der Schuss von Ironie nicht verstanden haben und dass der Spiegel wirklich denkt, die sind im positiven Sinne fabelhaft. Also das fabelhafte Wesen ist ja durchaus ambivalent und auch in diesem Titel finde ich, dass eine gerechte Einordnung dieses Phänomens Gutenberg, der definitiv war, vorgenommen wurde. Man konnte ja nicht die Augen davor verschließen, dass nicht nur die Bild-Zeitung ihn ganz gut findet, sondern ihn sehr gut findet, sondern ein Großteil unserer Bevölkerung. Und wer wie ich ihn in unzähligen Veranstaltungen gesehen hat, der hat schon als jemand, der viele Politiker in Veranstaltungen gesehen hat, konnte die Augen nicht davor verschließen, dass dort etwas Besonderes stattfindet, dass eine gewisse Magie im Raum ist.
Ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, ob es so kommunizierende Röhren gibt zwischen Bild, wenn Bild so intensiv berichtet, dass der Spiegel irgendwann mal sagt, wir müssen da auch auf dieses Themengebiet eingehen und diese Titel machen. Gibt es da sowas?
Nein, ich glaube, dass die Bild-Zeitung so wie jeder andere in Deutschland, wie andere Zeitungen auch, zu einem öffentlichen Diskurs beiträgt. Und wenn ein Thema virulent ist und interessant ist, dann ist es auch für den Spiegel interessant. Ob der Anteil von Bild bei diesem öffentlichen Eindruck, der entsteht, jetzt 2, 6,5 oder 7% ist, das kann ich nicht
sagen. Aber Sie können uns vielleicht ein bisschen Sozialkunde geben, weil wir das alle nicht wissen, wie hier dieses Berliner System und Treibhaus funktioniert. Wenn Sie Ihre Berufserfahrung bündeln, wie stark würden Sie diese Agenda-Funktion, die eben mal angedeutet worden ist, die wir jetzt in der dritten Runde bereden wollen, der Bild-Zeitung unter Kollegen in Berlin definieren? Wie stark ist das, was die Bild macht, auch nachher in der Resonanz bei großen Redaktionen, nicht nur bei Ihnen, wenn Sie die Kollegen Gespräche sehen. Kann man an der Seite 2 mit bestimmten Akzenten vorbeigehen? Wie würden Sie das realistisch bewerten?
Ich glaube, das kann man. Es gibt auch Kollegen in unserer Redaktion, die das bewusst tun, die sagen, habe mich in meiner Jugend nicht über die Bild-Zeitung informiert und ich brauche das auch nicht heute, um informiert zu sein. Es gibt Leute, die das anders sehen, für die die Bild-Zeitung sicherlich bei Themensetzung genauso wichtig ist wie die Taz oder die Frankfurter Rundschau, also als eines von vielen, wie es im Pluralismus ja auch sein sollte. Wenn wir darüber reden, ob Bildjournalismus machen, natürlich machen sie Journalismus. Sie haben bisweilen Interviews, wo der Interviewte zum richtigen Zeitpunkt etwas Interessantes macht, was politisch relevant ist, eine Ankündigung, eine Einschätzung, eine Bewertung und liefern somit Inhalt, der dann wiederum zur Diskussion steht und mit dem sich der Spiegel auch beschäftigt. Sie leisten manchmal investigative Arbeit, auch in Berlin, bringen Gesetzesentwürfe, Initiativen, Papier hervor, die dann wieder Gegenstand öffentlicher Erörterung sind.
Ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Ich wollte eigentlich auf die These, die glaube ich auch Klaus Steg in dem Text bei Ihnen im Spiegel zitiert hat, der Einfluss auf die Köpfe der Journalisten in Berlin. Wie ist Ihre private Meinung? Wie stark wird das so wahrgenommen? Wie stark hat sich der Journalismus selbst boulevardisiert in den Denkkategorien wie Bildarbeit? Wie ist da Ihr subjektiver Eindruck? Würde ich gerne auch von Harald Schumann dann wissen. Es war einfach so eine subjektive Frage, wie weit ist das schon fortgeschritten, diese Akzeptanz?
Ich würde da ungern für eine mir persönlich nicht ganz bekannte Masse reden. Ich würde für mich sagen, dass die Bild-Zeitung bei der Themenfindung oder bei der Einschätzung, welches Thema ist wichtig und nicht, keine größere Rolle spielt als andere Zeitungen.
Okay. Harald Schumann, gleiche These?
Ja, ich glaube auch bei der Themenfindung selber nicht. Aber bei der, wie soll man sagen, bei der Meinungsklima, ja, da glaube ich schon, dass die Bild-Zeitung eine ganz erhebliche Rolle spielt. Und gerade, also deswegen fand ich das auch so gut an der Studie, dass sie diese Geschichte, wir vertreten die Interessen des deutschen Steuerzahlers. Ja? Das passiert ja nicht nur bei der Eurokrise, sondern das passiert ja bei allen möglichen Gelegenheiten, wo das angeblich das Interesse des deutschen Steuerzahlers vertreten wird. Und da beobachte ich dann, ich meine, das kann man natürlich fragen, was ist die Henne und das Ei? Ich beobachte einfach generell auch eine Verflachung der politisch-ökonomischen und wirtschaftspolitischen Berichterstattung und der Auseinandersetzung mit diesen komplizierten, ja, komplizierte wirtschaftliche Themen.
Und wegen der Bild-Zeitung?
Nein, nicht unbedingt wegen der Bild-Zeitung, aber vielleicht, weil die Bild-Zeitung eine bestimmte Art von Denke leichter macht und dann es leichter macht, auch sich dann mit den anderen Sachen nicht mehr auseinanderzusetzen.
Dann sehen Sie, wie nah am Puls Sie sind. Die Leserreporter heute in der Bild-Zeitung haben die entscheidende Reformvorstellung, Bild muss mehr über Wirtschaft berichten. Und dieser Wunsch der Leserreporter wird, so Bild heute, auch akzeptiert. Da sehen Sie, die haben das schon aufgesammelt.
Aber ich will das nochmal am Beispiel dieser Eurokrise ein bisschen genauer machen. Warum das da, eigentlich ist es ja, wenn man so will, diese Eurokrise ist im Grunde eine der vornehmsten Herausforderungen des Journalismus, weil es eine unheimlich widersprüchliche Angelegenheit ist, wo es wirkliche Aufklärungsarbeit zu leisten gibt. Also weiß der Himmel, zum Beispiel die eigentlich ja simple Erkenntnis, dass ein Land, was darauf besteht, permanent Überschüsse im Außenhandel zu erwirtschaften, dieses nur kann, wenn andere Defizite machen und sich verschulden. Das ist eine simple makroökonomische Erkenntnis, die allerdings in der Berichterstattung zu dieser Krise natürlich in der Bild-Zeitung gar nicht vorkommt, aber auch in den anderen Blättern, wenn man so will, eher unterbelichtet bis gar nicht vorkommt und es dadurch, wenn man so will, auch der Bild-Zeitung leicht macht, ja, diese primitive These, wir retten die Griechen, obwohl wir ja in Wirklichkeit nur die Gläubiger der Griechen retten, während es den Griechen immer schlechter geht. Oder dann diese andere Geschichte, dass ein erheblicher Teil der griechischen Staatsschulden dadurch entstanden sind, dass sie Rüstungskäufe in Deutschland machen. Auch das wurde in den übrigen Medien, wenn überhaupt in kurzen Sätzen nur berichtet, nicht richtig groß thematisiert. Nicht mal die Tatsache, dass Westerwelle extra nach Athen gefahren ist und darauf bestanden hat, ihr müsst das zweite U-Boot auch noch bezahlen, sonst gibt es kein Rettungsprogramm für Griechenland. Nicht mal das wurde richtig thematisiert. Also was ich sagen will, der Einfluss der Bild-Zeitung wird umso stärker, je schlechter die Berichterstattung in anderen Medien ist. Ja, das ist der wichtige Punkt.
Deswegen das ist angekommen. Gut, ich würde gerne, weil kein Bild-Zeitungsvertreter da ist, einmal allerdings ein Argument nennen, was für deren Agenda-Funktion spricht und aus der Praxis berichten. Das wird nicht allen gefallen. Aber wenn Sie sehen, zum Beispiel von Kollegen aus der Heute-Redaktion weiß ich, im ZDF, dass die Seite 2 einen immensen Einfluss auf die Redaktionskonferenzen hat, auch andere öffentlich-rechtliche Sender. Auch Regionalsender und Regionalblätter gucken sehr stark auf die Regionalseiten der Bild-Zeitung. Beleg, vor gut 2 Wochen gab es die exklusive Nachricht, Maut soll das Verkehrsminister eingeführt werden. Es war in Heute Nummer 1 des Aufmachers, 19 Uhr, und es war in Heute Journal der Aufmacher.
Ja, aber doch. Aber
und es war exklusiv.
Aber da muss ich nochmal widersprechen, weil das ist ja nicht deshalb ein großes Thema, weil es auf Seite 2 der Bild-Zeitung steht, sondern weil es etwas Neues war, was die Bild-Kollegen rausbekommen haben und eine Menge Leute in Deutschland interessiert.
Das kommt aber auch häufiger vor, dass die Seite 2 mit ihrer kompakten Zuspitzung quasi das innere Navigationssystem des deutschen Journalismus ist. Dass die Leute sagen, das ist wichtig. Warum? Weil die Hypothese ist, Bild lesen sehr viele Menschen. Wenn sehr viele Menschen es lesen, ist es für uns auch relevant. Das ist aus wirklich etablierten Redaktionen ist das sozusagen die Kernposition. Das ist keine Erfindung. Wüsste ich mal gerne von Herrn Ander, ob er das aus seiner Praxis auch wahrnehmen kann oder wie Sie das bewerten. Dann kommen Sie.
Ja, die Bild-Zeitung hat wie jedes große Medium, ich will es nicht relativieren, weil wir alle ja hier relativieren, im Grunde, bis auf Herrn Schumann relativieren wir ja alle, aber trotzdem ist es so, dass die Bild-Zeitung natürlich als nationales Leitmedium wie der Spiegel, wie große ARD, Tagesschau, ZDF, vielleicht die ein bisschen weniger, aber den Anspruch hat und haben muss, exklusiv Nachrichten zu haben und sie auch zu verbreiten. Und wenn man so ein Papier bekommt von irgendeinem Referenten aus dem Verkehrsministerium, auch noch zur Osterzeit, der dann sagt, ja, wir führen die Maut wieder ein, dann ist das für ein solches Medium ein gefundenes Fressen, wenn es dann auch kein sofortiges Dementi gibt von dem Verkehrsminister, sondern die Sache erstmal 2-3 Tage laufen lässt, bevor von der Kanzlerin zurückgepfiffen werden muss, dann ist das auch hervorragend.
Aber es ist also eigentlich Journalismus, oder?
Das ist Journalismus in dem Sinne, in dem man sich bemüht um Exklusivität, um Nachrichten, die wiederum Nachrichten produzieren und, das haben Sie in Ihrer Studie auch herausgearbeitet, um wieder selber zitiert zu werden. Denn auch dieses Zitatespiel ist für manche Medien sehr wichtig, für den Spiegel ist es wichtig, für die Bild-Zeitung ist es genauso wichtig, möglichst hoch im Ranking zu sein der zitierten Medien in Deutschland. Das wird dann aufgeschrieben, gemessen, welches Medium wieder von anderen Medien zitiert worden ist und deswegen versucht man, zitierfähige Nachrichten in Umlauf zu bringen, wo dann eine solche Meldung immer nur mit dem Hinweis zitiert werden darf, das ist die Bild-Zeitung. Ich weiß nicht, ob heute noch der in Berlin die Bild-Zeitung so der Wahnsinns-Seismograf ist für alles, was wichtig ist oder nicht wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass mit Ferne von Berlin, ZDF in Mainz oder in Regionalredaktion, das immer noch ein Gradmesser war, so wie das vor 15 Jahren der Fall war. Ich glaube, mittlerweile leben wir in einer so beschleunigten Welt, auch durch Netze und Blogs und sowas, dass eine solche Exklusivität und so eine Themensetzung
Prägekraft,
ja, eigentlich nur noch durchschlägt, wenn sie ein hohes Maß an Exklusivität hat oder wie in dem Fall der Griechenland-Berichterstattung über eine wirklich lange Dauer durchgeführt wird. Bei Griechenland nur ein Wort. Da, finde ich, machen die Verfasser der Studie sich ihren Vorwurf eigentlich selbst zu eigen, denn sie versuchen mit den Mitteln des Boulevardjournalismus die Berichterstattung über die Griechenland-Krise in Bild darzustellen, als Beleg zu nehmen dafür, wie kampagnenhaft da gearbeitet wird. Und ein Beleg dafür ist für Sie ein Interview, das geführt worden ist mit Wolfgang Schäuble. Und der sagt da ein bisschen verklausuliert, schon vor Wochen, wenn sich ein Land im Endeffekt nicht an die Vorgaben hält, dann bleibt uns im Endeffekt als letzten Schritt nichts anderes möglich, als einen Schritt zu tun, die aus dem Euroraum zu bitten oder sie darauf hinzuwirken, dass sie den Euroraum verlassen. Und das kritisieren sie. Im Grunde muss man sagen, da hat Bild, ehrlich gesagt, die Euro-Krise genau richtig eingeschätzt. Und das vor Wochen und Monaten. Da kann man so viel kritisieren über das Medium, wie man will. Denn das Treffen, was wir jetzt hatten am vorvergangenen Freitag in Brüssel, das ja geheim bleiben sollte, dass der Spiegel dann enthüllt hat durch einen Maulwurf, der immer noch nicht enthüllt worden ist von Wolfgang Schäuble aus dem eigenen Hause, diente ja genau auch dazu zu gucken, ob man Griechenland nicht aus diesem Euroraum befreien kann. Das heißt, hier hat mit den Mitteln des Kampagnenjournalismus, stimme ich Ihnen zu, mit den Mitteln einer Kampagne, aber ein Thema, das nicht virulent war, sondern echt war, schon relativ früh eine journalistische Unterfütterung erhalten, die sich dann auch im Nachhinein dann als recht echt herausgespielt hat.
Herr Storz, können Sie durch Ihre Untersuchung bestätigen, dass auch die übrigen Medien, sowohl im elektronischen Bereich wie Print, generell einen höheren Hang zur Boulevardisierung haben und deshalb, weil diese Vorprägung da ist, Bild mit seinen Themen, mit seiner Agenda-Setting-Politik, mit der Wahrnehmung eine größere Chance hat?
Das haben wir nicht untersucht und deshalb können wir es auch nicht bestätigen. Das ergeben aber allgemeine Untersuchungen über die Entwicklung dieses massenmedialen Systems, dass eben die sozusagen die Grundmechanismen des Boulevards eben auch näher an den, jetzt sage ich mal, in Anführungszeichen Qualitätsjournalismus herangekommen sind, dass das häufiger eingesetzt wird. Vielleicht ist diese Entwicklung auch ein Punkt, worum Bild eben nicht mehr Outlaw ist und am Rande dieses Systems, sondern sich in der Mitte bewegt. Ich wollte nur zu dieser Frage Agenda-Setting einfach nur, es gibt, die ist allerdings, die mir bekannt ist, aus dem Jahr 2000, Untersuchungen von Carsten Reimann, der ist Medienprofessor an der Universität in Würzburg, der hat festgestellt durch Umfragen unter politischen Journalisten, dass damals Spiegel und Bild gleich auf war, was das Agenda-Setting anbetrifft, also was das Setzen von Themen anbetrifft. Der zweite Punkt, der diese Umfrage ergeben hat, Bild wird mit Abstand, auch mit weitem Abstand vor der Tagesschau, die ja im Prinzip jetzt mal eine viel höhere Reichweite hat, zugebildet, Einfluss auf die Bundespolitik zu haben. Das heißt also, die Akteure, das ist jetzt einfach eine verdichtete Umfrage, die Akteure, die journalistischen Akteure, billigen Bild in diesen beiden Punkten überdurchschnittlich hohe oder hohe Werte zu. Ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Ich denke schon, in Zeiten, in denen Medien in der Krise sind, also journalistisch geprägte Medien in der Krise sind, ist natürlich jemand wie Herr Diekmann, der vorweisen kann, dass er jedes Jahr Gewinne abliefert, für jeden Chefredakteur erstmal eine Adresse zu sagen, das, was der kann, muss ich eigentlich auch können. Ich fahre aber Verluste ein. Also gucke ich mal, wie der das macht. Und wenn die ein Thema, also einer unserer Interviewpartner hat gesagt, der Ablauf in den Redaktionskonferenzen ist immer so, dass man auf die Seite 2 guckt. Und wenn am Schluss nur rauskommt, dass der Chefredakteur sagt, ich weiß ja, dass das Käse ist, was auf der 2 steht, aber könnt ihr nicht mal recherchieren, ob nicht doch was dran ist. Und insofern denke ich, dass nicht nur Themen, sondern in Teilen auch Deutungen schon prägend sind für die Diskussionen in den Redaktionen. Und da darf man diesen wirtschaftlichen Mechanismus, die sind erfolgreich, das darf man nicht unterschätzen, dass das einfach abfärbt auf die anderen. Und ich komme noch mal mit meiner alten Kamelle. Und diese Kollegen, die das machen, die verstehen diesen, machen einen Grundfehler, weil Bild ist so erfolgreich, weil es im Kern kein Journalismus ist. Es gibt nicht aus Zufall kein einziges journalistisch geprägtes Medium, das 2,9 Millionen verkaufte Auflage hat, was viel weniger ist als früher.
Das haben wahrscheinlich sogar die Vertreter der Bild-Zeitung im Publikum verstanden. Okay. Weil Redundanz ist okay, Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik, aber jetzt kommt erst mal Frau Simon dran.
Ich wollte einfach mal die Bild agieren und eine Kampagne machen.
Also wir hatten vorhin ja gesagt, dass 70% war die Zahl, 70% der Bildleser nicht Wähler sein. Also insofern ja gar keine Gefahr sein könnten, was Politik angeht, was Rassismus und Ähnliches angeht und diese Ressentiments, die da geweckt werden. Also gerade Nichtwähler sind ja die größte Gefahr, sorry, für die Demokratie. Also insofern natürlich hat das eine Relevanz. Aber die Bild-Zeitung ist in der Tat, glaube ich, auch eher für die Nichtwähler gemacht. Also die Emotionen, die da geweckt werden und tatsächlich die Themen, die drin vorkommen, sind nur nicht gerade die großen politischen. Es wird sehr schwarz-weiß alles beschrieben, weil keine Grautöne, weil Grautöne eben dem Prinzip des Boulevardjournalismus widersprechen. Aber dann gibt es da noch in der Tat die Seite 2. Was Markus Feldenkirchen gesagt hat, zu sagen, die Journalisten, die ich kenne, oder viele Journalisten sagen, ich lese die Bild nicht, ich muss mich da nicht informieren, es gibt da nichts, finde ich ehrlich gesagt unprofessionell, weil man als Journalist alle Zeitungen, alle Quellen, alle Medien, wie es nur geht, lesen soll, denn dazu gehört verdammt nochmal eben auch die Seite 2, eben auch die Bild-Zeitung. Zumal in der Tat auf der Seite 2, die wird nämlich insbesondere, glaube ich, für unsere einen hier gemacht, für politische Journalisten hier gemacht, für die für das Renommee
extra
gemacht.
Extra für so wenige, glauben Sie? Ich würde aber seiner These widersprechen, dass sie nur so ein Massenkonsum und die...
Auch meinen Sie, dass das Bill Clinton-Interview und der Kohl-Auftritt jetzt wirklich diese großen Massen interessiert
das,
hat?
Das fällt eher unter seiner These. Das fällt unter Eigenmarketing.
Oder irgendwelche langweiligen Interviews mit Maschmeyer die großen Massen interessieren?
Nee, aber das,
also auf der Seite 2 sind so viele gerade Interviews, die sind strunzlangweilig. Mhm. Die werden nicht für den Bildleser gemacht. Die werden für einfach gemacht, weil man damit ein Agenda-Setting betreiben möchte. Und ich sage nur Florida Wolf, man erinnert sich vielleicht noch, wie schnell sogar ein Gesetz plötzlich ins Leben gerufen wurde, bloß weil Bild sich da was ausgedacht hat. Und in der Tat haben alle anderen Zeitungen ja auch darüber geschrieben. Und ja, in der Redaktion, ich bin Tageszeitungsredakteurin, in der Redaktion geht es morgens in der Konferenz drum. Oh, vom Chefredakteur könnte das nicht ein Thema sein, das ist auf der Seite 2 der Bild. Nur, und damit könnte man diesen ganzen Kreislauf mal irgendwann durchbrechen. Dadurch, dass die Bild-Zeitung diese unheimlich immer noch hohe Auflage hat, auch wenn sie 30% verloren hat in den vergangenen 10 Jahren. Gut, andere haben auch viel verloren, weil die eben so unglaublich viele Leser erreichen. Glauben viele Leute, Politiker, Stars, sie müssten mit der Bild-Zeitung reden, wenn sie die Massen, die Mehrheiten erreichen wollen. Ich kann nur sagen, ein Jürgen Trittin lebt noch und hat seine Funktion, der redet nicht mit der Bild-Zeitung. Ein Stefan Raab wurde erfolgreich, er redet nicht mit der Bild-Zeitung. Ein Stoiber wurde kein Kanzler und ein Gutenberg wurde weder Kanzler noch ist er lange Minister geblieben. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, auch ohne die Bild-Zeitung Erfolg zu haben, ohne diese Funktion nicht zu benutzen.
Okay.
Aber es ist wirklich so, sie erreichen die Massen. Dadurch glauben Leute, sie müssten mit der Bild-Zeitung kooperieren, agieren und dadurch glauben wiederum andere Zeitungen, ist das nicht doch ein Thema und tatsächlich wird da durchaus Journalismus betrieben, viel Exklusives gebracht auf der Seite 2, weil sich die Bild damit in der öffentlichen Meinung eine Reputation verschafft.
Unser Drehbuch funktioniert, weil das nämlich der Einstieg in die 4. Fragerunde ist. Hier würde ich gerne Herrn Feldenkirchen zunächst geben, nämlich die Frage der politischen Macht der Bild-Zeitung. Aus Ihrer praktischen Erfahrung hier in Berlin. In dem Text der Bild-Titelstory vom Spiegel unterteilen Sie drei Kategorien: der Freunde der Bild-Zeitung, zweitens der Kollaborateure und drittens der Verweigerer.
Ja.
Was ist denn dran an der alten Schröder-These Bild, Bams und Klotze als Machtinstrument? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Man hört ich muss nur mal sagen, das hat er nie gesagt. Das ist ein Zitat.
War von Ihnen.
Das hält sich seit 20 Jahren.
Aber stimmt nicht.
Aber hat er so nie gesagt.
Okay. Aber er hat es gemacht.
Aber er hat es gemacht.
Okay.
Aber er hat es nie gesagt.
Okay, Sie kommen gleich dran dazu, weil wie schätzen Sie den Machtfaktor ein? Also zum Beispiel heute nur so aus jenseits der Politik im Sportbereich, der DFL-Boss, Geschäftsführer, bringt ein hartes Hardcore-Interview mit etlichen News drin. Das steht in der Bild. Kann ich mir vorstellen, dass sich die Sportszene und die Bundesliga-Kommerzszene ganz schön aufwirbelt. Also wie sehen Sie das in der Politik analog?
In der Politik sehe ich es ähnlich, wie Ulrike Simon das ausgeführt hat, dass da der tatsächliche Einfluss der Bild-Zeitung auf die Politik, vorher haben wir Einfluss auf die Partnermedien, also auf die anderen Medien, jetzt reden wir über die Politik, tatsächlich überschätzt wird. Dafür gibt es einfach zu viele erfolglose Kampagnen, die sie gefahren haben. Ich will noch eine ergänzen, zum Beispiel die ist überdurchschnittlich freundlich und wohlwollend mit Guido Westerwelle zum Beispiel umgegangen. Das hat ihm erkennbar nichts genützt bisher. Dann gab es andere Versuche, wo man sagt, da muss irgendjemand doch in den oberen Bereichen der Bild-Zeitung und bei Springer sein, die da ein Interesse dran haben. Eine Kampagne für den Flughafen Tempelhof. So ist ja wirklich grandios gescheitert. Also bei manchen Sachen würde ich auch die These widersprechen, dass sie tatsächlich einen Blick aufs Volk haben und da eine gefühlte Stimmung raussaugen beziehungsweise das alles tun, um im Marketing erfolgreicher sein, was ja die These war, weil es einfach genug Beispiele gibt, die voll neben der für sie analysierten Klientel an der vorbeigehen. Das heißt, eine Grundfreundlichkeit, jetzt wirklich mal abstrakt gesagt, für Schwarz-Gelb, für die FDP, die der Bild unterstellt wird und unterm Strich stimmt es vermutlich, ist, glaube ich, nicht kohärent mit dem, mit der Hauptkäuferschaft der Bild-Zeitung. Was allerdings es in der Politik gibt, Das ist in der Kategorisierung, die Sie gerade vorgetragen haben, die Mittelkategorie, die Kollaborateure. Es gibt unzählige Politiker, die einem im Hintergrund, gerade wenn man vom Konkurrenzmedium ist, erzählen, ach, die Bild-Zeitung ist ja grauenhaft, was sie da wieder gemacht hat. Ich verstehe es nicht. Ganz schlimm. Böse, böse. Und aber trotzdem, wann immer die Bild-Zeitung anruft, das hat sehr wichtig für Sie, für Ihre Karriere, für Ihr Agenda-Setting beachten und dann ein anderes Gesicht zeigen als das, was Sie in Hintergrundgesprächen hinter den Kulissen über die Bild-Zeitung von sich geben.
Also Sie würden auf den Modus Entspannung schalten, was die Macht angeht.
Von ja.
Harald Schumann, wie ist die Einschätzung aus einer anderen Perspektive?
Ich muss zugeben, dass ich das im Grunde nicht wirklich beurteilen kann, weil ich nicht an genügend Politikern nah genug dran bin, um da ein eigenes Urteil mir bilden zu können. Ich bin mir allerdings relativ sicher, weil mir das sozusagen von meinen Veranstaltungen überall entgegenschlägt, ist, dass sie Macht hat über das Meinungsklima in dieser Republik und dadurch vielleicht indirekt auch eben dann, wenn man so will, Politiker dazu bewegt, Positionen einzunehmen oder zumindest zu relativieren, wieder besseres Wissen. Und da möchte ich nochmal auf das Beispiel kommen, weil Herr Ander da ja auch nochmal drauf bestanden hat. Die Geschichte, dass für Griechenland ein Rettungsprogramm gemacht wurde, was ökonomisch völlig kontraproduktiv war, hat ja überhaupt erst dazu geführt, dass sie jetzt in dieser Lage sind, wo es fast ausweglos ist. Und dass ein solches kontraproduktives Programm gemacht wurde, übrigens gegen den ausdrücklichen Rat der Krisenexperten des Internationalen Währungsfonds, die für ganz andere Programme waren, weil sie nämlich wussten, dass diese Art von Sparprogramm nicht funktioniert, das hatte schon damit zu tun, welche Stimmung in Deutschland herrschte beim Umgang mit diesem Phänomen.
Aber ist nicht umgedreht das ein Spiegel des Einflusses der deutschen Banken und der internationalen Banken auf die Politik und dass sie so eine Konzeption von Politik durchsetzen konnten? Hat weniger was zu tun mit der Bild-Zeitung und ihrem Bashing gegenüber den Griechen? Weil das ist ja systematisch.
Die Banken hatten nur das Interesse, dass ihre Kunden, die Inhaber von griechischen Staatsanleihen sind, keine Verluste erleiden. Ja. Unter welchen Bedingungen das passiert, war den Banken herzlich wurscht. Ja? Diese ganze Geschichte mit der Konditionalität, welche Auflagen den Griechen gemacht wird, daran haben das für die Banken nicht relevant, sondern das war relevant innenpolitisch hier bei uns, um es eben der Bevölkerung und dem Wahlbürger verkaufen zu können.
Okay, Meinungsklimathese. Herr Ander ist am nächsten dran. Sie waren in der Regierung. Sie können uns wirklich so ein bisschen Sozialkunde vermitteln, wie Politiker auf die Einschläge der Bild-Zeitung reagieren und wie man versucht, ein gutes Klima mit den Bild-Chefredakteuren zu organisieren. Wie wichtig ist das wirklich, jenseits der Mythen, die wir hören?
Sie haben die Bild-Zeitung natürlich als Politiker, egal welcher Couleur, lieber als Zeitung, die ihre Maßgaben unterstützen, als dass sie sie kritisieren. Denn wir haben hier viel gesprochen heute Abend über die Leitfunktion der Bild-Zeitung und die wahrgenommene Funktion des Schrittmachers in der Politik. Ist es sicherlich so, und das heißt, dass Politiker natürlich eher bestrebt sind, gut auszukommen mit den Redakteuren der Bild-Zeitung, sich da zu platzieren, als mit ihnen Krieg zu führen. Ich kann das gerne sagen, weil ich derjenige war, ich glaube, der die größte Auseinandersetzung mit der Bild-Zeitung hatte, damals im Amt des Regierungssprechers, wie überhaupt ein Regierungssprecher jemals hatte. Das ging über Wochen und das war sehr, sehr öffentlich, weil ich die Methoden damals öffentlich auch kritisiert habe. Und wir konnten das erst nach Monaten ausräumen, aber insofern habe ich selbst einen eigenen Mandat erlebt, was es ist, dann auch so eine Zeitung gegen sich zu haben. Nochmal, insofern ist es gut, wenn man sie hinter sich weiß. Ich glaube, Angela Merkel zeigt, dass sie, getragen natürlich von einem Verlag wie dem Springer Verlag, der eher konservativ ausgerichtet ist natürlich, aber nicht jede Mode und nicht jedes Meinungsklima da mitgehen muss, sondern dass man auch Bild eine Zeit lang sicherlich ignorieren kann.
Können Sie das Feld der Diplomatie einen Augenblick verlassen und Ihre frühere Berufsrolle ganz verdrängen und uns einfach nochmal sagen, was Ihre Summe Ihrer Erfahrung war, wie Politiker persönlich auf diese Bildaktivitäten reagierten, einfach ein bisschen direkter mehr Fleisch an die Knochen geben?
Noch mehr Fleisch.
Das war ziemlich wenig Fleisch, das war Schonkost. Ja. Ne, Sie wissen doch, was ich meine. Wir wollen doch hier keine Details mit Namen und Indiskretionen, aber wenn Sie die Summe der Abhängigkeit von Politikern bezogen auf die Berichterstattung der Bild uns nochmal etwas anschaulicher vermitteln könnten.
Ja, Abhängigkeit klingt auch so, als wenn man wirklich da...
Geben Sie mir ein Wort vor, wie man es am besten fragen sollte.
Ausgeliefert. Ich meine, sagen wir so, Gerhard Schröder war als Ministerpräsident, als er sich von seiner Frau Hillo trennte, das ist jetzt mal ein nicht politisches Thema, 5 Tage oder 6 Tage in Folge Schlagzeile der Bild-Zeitung. Natürlich, und dann noch von Bild am Sonntag, als er sich dann outete mit seiner damals neuen Frau Doris Schröder-Köpf. Natürlich fragt er sich auch, oder hatte sich damals gefragt, was bedeutet das für mich politisch? Natürlich war es für ihn auch eine Frage in der ganzen Auseinandersetzung mit Oskar Lafontaine, wie steht Bild zu mir in den Jahren 96 bis 98. Nicht so, dass er das jemals artikuliert hätte und gesagt hätte, wie steht dieser Verlag zu mir, aber er hat schon sehr intensiv hineingehorcht in den Verlag bzw. Signale wahrgenommen, wie die sich positionieren würden. Es gab mal, und das ist nun wirklich lange her, aber als er noch Ministerpräsident war und die Frage offen war, wird er Kanzlerkandidat oder nicht, war ich bei ihm dann mit einem damals stellvertretenden Chefredakteur, der ihm dann sagte, wenn Sie Kanzlerkandidat werden, dann haben wir ein Problem. Und er horchte dann hinein und meinte, wie meinen Sie das? Und dann war dann auch Ende der Debatte, weil derjenige merkte, dass er da ein bisschen weit gegangen war. Also insofern, damals war es so, und ich rede für die Zeit damals, dass es so ist, dass Bild sehr relevant war, so eine Kampagne gegen sich müssen Sie als Politiker erstmal durchhalten. Wir haben gesehen, ein Beispiel zu Gutenberg, die können die Gesetze der Schwerkraft, auch der politischen Schwerkraft, nicht aushebeln. Aber es ist ein sehr relevanter Faktor in dem politischen. Und Politiker leben von Öffentlichkeit. Und jemand, der breite Öffentlichkeit repräsentiert, der sie zunehmend auch noch als Öffentlichkeit der Mitte repräsentiert, wie es Bild ja tut, nicht mehr so, wie in Ihrer Studie dargestellt, im rechten Segment oder im eher hetzerischen Segment, sondern als Politik mit vielen Verbündeten. Im Übrigen die Kontakte von Kai Diekmann zu Stefan Aust, die bei Feldenkirchen, die waren doch legendär. Und da gab es ja
auch so eine Geschichte nicht erschienen.
Und damals gab es natürlich auch, als es die Rechtschreibreform Versuche gab, natürlich gab es da konzertierte Aktionen zwischen Bild und Spiegel und noch großen anderen Medien. Also soll man nicht so tun, als würden die Medien alle nun in verschiedenen Segmenten arbeiten, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Und Herr Leif, wenn Sie mir das noch gestatten, wenn ich sehe, wie die ARD, und ich lege mich wahrscheinlich heute mit allen an hier.
Nee, aber keine die, Sorge, wie die, ist alles so in Watte gepackt.
Aber wie die ARD umgegangen ist mit Monika Lierhaus und dass sie das große Theater gesucht hat in einer von dem Springer Verlag, nämlich der Goldenen Kamera, inszenierten Veranstaltung, da muss ich sagen, das hatte auch Geschmäckle und da konnte man auch zweigeteilter Meinung sein, ob eine solche Inszenierung mit einem solchen Verlag im Rücken denn nicht auch noch anderen Interessen dient. Und was ich damit sagen will, ist, als Politiker müssen Sie genau kalkulieren, wen haben Sie als Freund, wen haben Sie als Verbündeten und wen haben Sie als Feind. Und es ist besser, mehr Verbündete als Feinde zu haben. Und da spielt die Bild-Zeitung eine wesentliche Rolle.
Aber Sie haben auch gesagt, mit Schröder und seiner Scheidung, da hat er offenbar die falschen Berater, wenn 4 Tage berichtet wird. Haben Sie die Presseberichterstattung bei seinem Kontrahenten Christian Wulff beobachtet, wie über seine Scheidung berichtet worden ist?
Ich war ja damals nicht Schröders Berater, sondern ich war bei der Bild-Zeitung. Deswegen war ich Autor von zumindest 5
okay. dieser. Also Sie haben es in die Länge gezogen. Ja. Bevor jetzt Ihre Fragen kommen, noch eine kurze Analyse von Kollegen Storz über seine Studie, was den Machtfaktor in der Politik, im politischen Prozess der Bild-Zeitung angeht. Kann man so 3 Essentials aus der Studie raussaugen, wie mächtig die Bild-Zeitung ist in der Politik?
Wir haben die Macht nicht untersucht. Deshalb
aber Sie haben ja einen ganz anderen Bereich gelesen,
richtig.
Alles inhaliert, gründlich also gelesen.
Sie können
das kann man nochmal abfragen.
Sie können natürlich erstens davon ausgehen, aber das ist schon behandelt worden, wenn Politiker mit Medien zu tun haben, die 200.000 Auflage haben im Schnitt oder vielleicht 300.000. Und dann haben sie ein Medium, das hat immer noch 2,9 Millionen. Dann gehen die erstmal und eine behauptete Reichweite von 12, einschließlich Bild.de, dann gehen die natürlich davon aus, wenn ich ein Thema habe, das ich setzen will, dann muss ich Bild für mich haben. Ich darf es als Gesetz auf gar keinen Fall gegen mich haben, weil sonst komme ich nie durch. Ich denke, das kann man wahrscheinlich, so wie der politische Betrieb hier strukturiert ist, davon kann man ausgehen. da schon zu Recht darauf hingewiesen worden ist, dass die Seite 2 möglicherweise, also Herr Diekmann und der Verlag und die Redaktion haben leider alle Anfragen abschlägig beschieden, was unsere Interviewwünsche anbetrifft, da man möglicherweise davon ausgehen kann, dass die Seite 2 unter Ausschluss der weiteren Öffentlichkeit erscheint, was ja nicht ausgeschlossen ist, dass das vom klassischen Bildpublikum nur ganz wenige lesen, würde ich daraus den Schluss ziehen, die Politik überschätzt grundsätzlich den Einfluss und die Macht von Bild. Und das ist die Stärke von Bild, dass die sehr gut inszenieren, wir sind mächtig, wir vertreten die Meinung des Volkes, wir vertreten die Meinung des deutschen Steuerzahlers und die fallen hier drauf ein. Das deshalb auch die ganzen Interviews. Natürlich denken die, wenn Schäuble jetzt im Bild auf Seite 2 ist, jetzt lesen das alle und wissen das alles.
Diese These müssen Sie aber in die nächste PowerPoint-Präsentation reinbringen. Nämlich hier haben wir eine starke Strömung der Entwarnung auf dem Podium. Ich weiß nicht, ob Sie davon angesteckt worden sind, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, ergänzende Fragen über unsere 4 Themenblöcke hinauszustellen und die Kollegen hinten bringen Ihnen ein Mikrofon, wenn Sie mögen. Wer noch Beiträge hat, Ideen, Widerspruch, Anregungen, ist dazu herzlich eingeladen. Das Mikrofon kommt, wenn Sie Ihre Handzeichen präsentieren. Oh, vielleicht den Bildkollegen, haben wir erstmal First Floor, wer möchte hier vorne, zweite Reihe, das erste Handzeichen, der dritte von links. Nein, nein, Mikrofon haben wir, wenn wir schon Mikrofon haben, nehmen Sie es ruhig.
Ich bin die Stimme der anderen, ich komme aus den Niederlanden und ich möchte gerne wissen, was ist die Essenz, die Begriff Populismus?
Okay.
Um das geht es bei mir.
Gut.
Und in ganz Europa.
Ja, weitere Fragen? Ja, da vorne links, sehen Sie es in der Mitte?
Ich habe eigentlich nur 3 Anmerkungen. Eins für mich, nicht überraschend, war die Erkenntnis aus der Studie, dass die deutschen Akademiker, ob mit oder ohne Titel, offensichtlich doppelt so dumm sind wie das deutsche Publikum insgesamt. Das war ja so eine Eingangsfolie. Das Zweite, was hatte ich mir da notiert? In der Bibliografie habe ich vermisst zwischen Albers und Zollhennig, eigentlich ein ganz wichtiges Buch aus der damaligen Zeit, der Untergang der Blödzeitung, Bildzeitung hieß das damals. Eine andere wird es vielleicht noch wissen, das war in der Zeit, als wir auch noch am Montag gerufen haben, Spiegel gleich Bild am Montag. Und dann habe ich noch eine Kritik zu der Studie, da wurde angeführt, also ein Schwachpunkt der Bildzeitung, sage ich mal, wäre, dass Überschrift und Text nicht immer in Konkurrenz sind. Das geht mir leider häufig beim Tagesspiegel auch so, wenn ich bestimmte Artikel lese gegen eine bestimmte Richtung. Und das habe ich schon häufig reklamiert und habe auch darauf hingewiesen, dass es früher anscheinend beim Tagesspiegel Lektoren gegeben hat, die sowas reklamiert hätten, jetzt anscheinend nicht. Brigitte Grundert und andere vermisse ich da sehr. Danke.
Gut, es geht ins Einzelne. Wer hat noch einen Beitrag oder eine Frage zu dem Thema selbst? Jetzt Bildzeitung und die Argumentation, die hier geliefert worden ist. Zweite Reihe, zuerst die Dame vielleicht mit dem weißen Shirt.
Danke. Mich interessiert der Blick der ganzen Medien auf die jetzige Wirtschaftskrise. Für mich ist eigentlich die heutige internationale Wirtschaftskrise ein Teil des flächendeckenden Versagens der Medien. Das geht über Deutschland hinaus. In Amerika gab es sehr früh wunderbare Blogger, die das schriftlich fixiert haben. Die sind lange nicht abgefragt worden. Es hat sehr lange gedauert, bis irgendetwas in die Medien gedrungen ist. Auch heute ist das dünn. Heute gab es in der FAZ ein Interview mit Lawrence Kotlikoff, Professor aus Boston, der den USA düsterste Szenarien vorhersagt. Wenn man dagegen überhaupt noch etwas tun kann, hätte man eigentlich früher anfangen müssen. Wie weit das die Eurozone trifft, ist noch eine ganz andere Frage. Unter diesem Aspekt interessiert mich der Kampagnenjournalismus von Bild zu Griechenland als ein kleiner Ausschnitt dessen, was eigentlich seit Jahren hätte passieren müssen, Aufmerksamkeit zu wecken. Ob das im einzelnen Artikel jetzt passend war, ist eine ganz andere Frage.
Okay. Der Kollege vor Ihnen, der Nautilus.
Ich möchte das Podium nur in seiner Grundhaltung der Entwarnung, was den politischen Einfluss der Bild-Zeitung angeht, bestärken. Seit 1998 gibt es in allen wesentlichen Umfragen, die zur Stimmung in Deutschland formuliert werden, mit Ausnahme bei der Bundestagswahl, bei der letzten Bundestagswahl, notorische Mehrheiten diesseits der Union. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass das Resultat der Stimmungsmache der Bild-Zeitung ist. Im Gegenteil, es scheint ein Indiz dafür zu sein, dass sich auch beträchtliche Teile der notorischen Konsumenten dieses Organs dem politischen Wollen und Sinnen und Trachten dieses Organs zu entziehen versuchen, darunter wegtauchen oder nebenbei schlittern. Das andere ist aber, dass mich sehr irritiert, wie man in Frage oder wie man die Bild-Zeitung tatsächlich ernsthaft unter journalistischen Gesichtspunkten diskutieren kann. Ich stimme der These voll zu, dass es sich nicht einmal mehr um schlechten Journalismus handelt, sondern um keinen Journalismus, denn wenn man nur minimale ethische Kriterien dieses Gewerbes Journalismus anlegt oder eine Haltung entwickelt von einem demokratisch-republikanischen Diskurs, politischen Diskurs in Deutschland, dann kann man sich gegenüber der Bild-Zeitung im Grunde nur verächtlich äußern.
Gut. Gibt es noch weitere Beiträge im letzten Drittel rechts hinter Ihnen, vorne, von mir aus rechts, zweite Reihe?
Ja, Faber Reinhardt, freier Journalist. Ich habe noch eine Frage. Es geht ja auch viel um Selektivität heute, selektive Wahrnehmung der Medien. Und jetzt ging es halt viel um die Bild-Zeitung, aber es ist doch recht interessant, dass wir auch bei anderen Medien teilweise eine relativ selektive Wahrnehmung haben. Ich versuche jetzt in den letzten 48 Stunden der Berichterstattung über die Ereignisse in Spanien zu folgen. Wir haben da ja etwa 100.000 Menschen auf den Straßen in 60 verschiedenen Städten. Bei Twitter und den Blogs kriegt man das relativ gut mit, aber in den Medien kriege ich da überhaupt nichts von mit. Und ich frage mich halt, ob Sie da vielleicht ein kurzes Statement zu abgeben könnten, ob das vielleicht daran liegt, dass einfach mit dieser Demokratiebewegung relativ wenig angefangen werden kann oder einfach zu wenig Hintergründe da sind. Da würde mich einfach ein kurzes Statement noch interessieren.
Okay, ich würde sagen, wir arbeiten. Noch eine Frage bitte hier vorne links, im Mittelblock, links sind das Mikrofon, dem Herrn geben. Okay, das war die letzte Frage.
Noch eine Zwischenfrage und zwar in Ergänzung zu der Dame dort drüben. Ich war überrascht, dass keine Zeitung heute einen Bericht über die Verschuldung Amerikas, die Verschuldungsgrenze überschritten. Ich glaube, die einzige, die ich gelesen habe, in der Morgenpost, auch im Tagesspiegel, nichts, wird überhaupt nicht erwähnt. Zweite Frage noch zu Ihnen, Herr Feldkirchen. Ist der Spiegel manchmal beleidigt, weil er nicht mehr so das Meinungsführung hat? Früher, wenn sonntags oder montags der Spiegel kam, sprangen alle Zeitungen drauf, was bringt die? Der Spiegel. Und Sie waren der Obermeinungsmacher, die Zeitung. Und das ist nicht mehr so der Fall. Sind Sie da sehr beleidigt oder wie sieht das aus?
Gut, ich würde vorschlagen, dass Harald Schumann zunächst mit der großen wirtschaftspolitischen, vielleicht machen wir noch eine zweite Runde, je nachdem, wirtschaftspolitischen Fragestellung, was bilden die Medien in der Wirtschaftspolitik noch ab? Ebenfalls von dem letzten Diskutanten aufgebracht. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich teile diese Einschätzung, dass die Medien insbesondere im Vorfeld dieser krisenhaften Zuspitzung unglaublich schlecht berichtet haben und vieles ausgelassen haben, was man hätte berichten müssen. Das hat allerdings damit zu tun, also sozusagen, wenn man so will, jetzt die Medien zu einer Ursache dessen zu verklären, finde ich, beschreibt die Rolle von Medien in unseren westlichen Gesellschaften falsch. Wenn eine bestimmte politisch-ideologische Denke eine so große Dominanz erreicht hat, dass sie praktisch 99% des gesellschaftlichen Diskurses bestimmen kann, wie das eben mit dem Neoliberalismus der Fall war, dann wirkt das natürlich auch in die Medien rein. Also die Medien spiegeln dann nur die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, das ist alles. Ich habe versucht, dagegen anzuschreiben, weil ich früh erkannt habe, dass es ideologischer Blödsinn ist. Aber ich kann mich doch nicht dem, wenn man so will, der Tatsache verwehren, dass der überwiegende Teil aller Meinungsmacher, jetzt mal nicht nur in den Medien, sondern an den Universitäten, Thinktanks aller Art, überall, wo Meinung gemacht wird, damals vor der Krise nur in einer ganz bestimmten Weise über Wirtschaft nachdenken konnte und alles, was dagegen sprach, ausgeblendet hat. Und wenn das so ist, dann tun das die Journalisten natürlich auch, weil wenn sie aus 99 Quellen eine Meinung kriegen und haben dann
vielleicht zwei Meinungen, die was anderes sagen, dann nehmen Sie natürlich die aus den 99 Quellen für das eigentlich Wichtige.
Herr Feldenkirchen, für Sie war die Selektionsthese wahrscheinlich die interessanteste, die da gestellt worden ist. Spanien, warum kriegt man so wenig mit? Musste der Spiegel da vielleicht auch stärker eingreifen und mehr berichten?
Natürlich ist Journalismus Auswahl. Das war es schon immer. Und ist es selbst in Zeiten des Internets noch, auch wenn dort sicherlich mehr platziert werden kann, es auch nicht eine natürliche Längenbegrenzung gibt wie bei einer Zeitung oder einem gedruckten Magazin. Und bleiben wir mal beim Magazin, wenn Sie da jede Woche zwischen 150 bis 200 Seiten abzüglich der Anzeigen zu füllen haben, dann wird natürlich ausgewählt und dann kämpft jeder Redakteur mit seinen Argumenten, jeder Ressortleiter gegen einen anderen Ressortleiter mit seinen Argumenten und am Ende ist jede Woche der Anspruch, das, was man recherchiert hat, an Exklusivität in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was wir für relevant halten. Und das ist dann auf diesen 150 bis 200 Seiten die Auswahl. Gibt immer mal Leute, die mit der Auswahl nicht hundertprozentig zufrieden sind, weil sie sich mehr für das eine und mehr für das andere interessieren. Sie haben ein bisschen das Tor aufgemacht zu der zu einer ebenfalls themenfüllenden Diskussion und Abend, inwiefern die elektronischen Medien und die Bloggerei das eventuell kompensiert, da ein zusätzliches Angebot bringt. Ich denke, dass wir speziell mit Spiegel Online eben von diesem, was nicht jede Woche in dieses Heft passt, auch einiges abdecken und auffangen können. Aber die Selbstvergewisserung, was ist interessant, was ist relevant, die sollte jeder Journalist und jede Redaktion Woche für Woche oder Tag für Tag neu leisten.
Und die letzte Frage, dass Sie nicht mehr so diese Stellung haben,
ja.
Wie war das gemeint? Ich habe es nicht ganz verstanden. Können Sie das übersetzen, was der Fragesteller wissen wollte?
Absolut. Er wollte wissen, ob ich beleidigt bin um meine Kollegen. Und da kann ich Ihnen guten Gewissens sagen, nein. Okay. Weil wenn man beleidigt ist, hat man schon gleich verloren. Es gibt übrigens auch keine offizielle Untersuchung zu dem, was Sie sagen. Für manche ist es so, das ist subjektiv. Andere bescheinigen uns gerade in den letzten Jahren wieder mehr Gesprächsstoff zu bieten, als das vorher mal der Fall war. Mehr Relevanz, auch mehr sowohl in der Deutung als auch in dem, was exklusiv recherchiert ist, zu bieten, über das man sich wieder unterhält. Ich kann Ihnen da keine abschließende Beurteilung geben, ob es ein gradueller Verschlechterung gab, wenn ja, wie hoch, ob vielleicht das Agenda-Setting heute oder die Relevanz auch ein bisschen anders stattfindet als unter dem reinen News-Aspekt, weil selbst wenn die ein oder andere Nachricht in den 80er Jahren vermutlich im Spiegel gestanden hätte und heute drei Tage vorher aber die Berliner Zeitung schon drauf gekommen ist, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass der Spiegel weniger relevante Sachen bringt, sondern dass die Konkurrenz auch gut geworden ist, dass es andere Kanäle gibt und ich glaube, dass Meinungsführerschaft sich nicht allein damit, was hat man noch alleine und die anderen nicht.
Herr Storch, dann Sie die Frage mit dem Populismus, natürlich bezogen auf die Bild. Wie können Sie das dem Kollegen beantworten, was Populismus ist, bezogen auf Bild natürlich, nicht allgemein?
Essenz.
In die Essenz natürlich, das ist für die Essenz zuständig.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann das in dem Sinne nicht definieren. Bezogen auf Bild bedeutet es, also ich denke schon, dass diese 800 Redakteure und vielleicht Tausende von freien Mitarbeitern haben schon ein Gefühl, was gibt es sozusagen an Grundströmung. Also Populismus, wenn man es definiert, bedeutet ja erstmal, dass die Politik und andere darauf hören, was breite Bevölkerungsschichten denken und dass man das sozusagen aufnimmt und auch ernst nimmt, sozusagen, ohne es zu verfälschen. Sie schütteln den Kopf, dann habe ich eben falsch definiert. Das ist jetzt mal mein Versuch. Aber ich denke, bei Bild ist es in der Tat, und das möchte ich kombinieren mit einer anderen Aussage, dass es keine Auswirkungen, die Bildberichterstattung oder der Einfluss keine parteipolitischen Auswirkungen hat. In dem Sinne, dann gewinnen die oder gewinnen jene. Aber ich denke schon, das Bild an Grundströmungen, an Stereotypen, die weit verbreitet sind, ansetzt und die verstärkt. Also eine wäre als Beispiel, Deutschland ist der Zahlmeister der EU. Die Griechen sind faul. Das wird aufgenommen, wird verstärkt und das prägt. Das prägt natürlich in einer ganz anderen Art und Weise. Das schlägt sich nicht an der Wahlurne nieder oder nur indirekt. Aber ich denke schon, oder nehmen wir Sarrazin, diese berühmte Headline, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Also auch die Inszenierung, das Volk darf nicht sagen, was es denkt. Und Bild kämpft dafür, dass dieses jetzt endlich in dieser angeblichen Demokratie auch ausgesprochen werden kann. In dem Sinne, denke ich, ist schon ein Einfluss vorhanden. Und da würde ich sagen, also das scheint mir eher ein Missbrauch von einer populistischen Herangehensweise zu sein, mit dem Ziel, Widersprüche geradezu zu vertiefen und mit denen zu spielen zwischen breiten Bevölkerungsmehrheiten und der politischen Elite als solche, unabhängig welcher Partei.
Es ist Ihnen gelungen, Herrn Ander zu provozieren. Wir sind gespannt.
Herr Leif hat mir ja quasi gesagt, ich soll ein bisschen konkreter werden. Und da ist mir eine Szene gerade eingefallen, die vielleicht auch ganz gut passt. Wir diskutieren hier ja eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung und wie jeder von Ihnen ja weiß, ist das eine Stiftung der IG Metall, benannt nach diesem großen Vorsitzenden Otto Brenner. IG Metall hat ja viele große Vorsitzende, einer von ihnen war Klaus Zwickel. Und ich kann mich erinnern, als ich bei Bild war, hatte Klaus Zwickel eine Nacht, wahrscheinlich einen Tag und dann noch eine Nacht durchverhandelt und hat einen sehr, sehr guten Tarifabschluss erzielt. War irgendwann in der Zeit zwischen 92 und 98. Und er war gerade um 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens fertig. In Frankfurt waren die Verhandlungen, glaube ich. Was hat er gemacht? Er hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist vor einer ersten Pressekonferenz in Frankfurt nach Hamburg geflogen und in die Bildredaktion gekommen. Übernächtigt, war ein bisschen durch von diesen Verhandlungen, aber ihm war es ein echtes Anliegen, in der Bild-Chefredaktion in kleiner Runde und dann war auch noch in der Redaktionskonferenz zu erklären, warum dieser Kompromiss oder dieser diese Vereinbarung, die sie getroffen haben, nun mit der Arbeitgeberseite ein Erfolg war für die IG Metall und ihre Mitglieder. Das heißt, zumindest damals hatte dieses Medium auch für die Mitglieder der IG Metall scheinbar und für die Führung der IG Metall eine hohe Relevanz. Das zeigt also, dass viele verschiedene Gruppen Bild damals ernst genommen haben. Ob das sich jetzt mittlerweile alles geändert hat und man sagt, man geht auf andere Kanäle, das ist ja im Grunde Kern unserer Diskussion gewesen heute. Ich glaube, es gibt viele andere Medien, die damit konkurrieren, auch viele eigene Kanäle, die man aufmachen kann. Es war zumindest so, dass von jeder gesellschaftlichen Gruppe eine Zeit lang Bild als relevant erachtet wurde, egal ob man da in der Kritik stand, wie im Übrigen ja auch die Sozialdemokratie, oder ob man eher auf der Seite der Verbündeten war, wie die konservativen Kräfte oder die Arbeiterseite.
Okay. Ulrike Simon wollte.
Ich bin auf die Idee gekommen, das war sein Pressesprecher.
Okay, gut. Ich habe nur Zwickel gesehen, nicht seinen Pressesprecher.
Politiker, die das tun, was Pressesprecher sagen, sind mit Vorsicht zu genießen. Ulrike Simon wollte noch Fragen beantworten zum Schluss.
Die Kritik am Spiegel ist der Spiegel beleidigt. Da ist mir gerade ein ganz typisches Beispiel eingefallen, wie Bild seine Machtposition missbraucht, wie Bild umgeht mit Gegnern. Der Spiegel Verlag hat diese Geschichte gemacht über die Bild-Zeitung. Und was macht die Bild-Zeitung, Vendetta-Journalismus? Sie rächt sich bei nächster Gelegenheit. Das war in der vergangenen Woche. Da gab es die Geschichte beim Henry-Nannen-Preis. Müssen wir nicht vertiefen. Bild hat jedenfalls die erstbeste Gelegenheit genutzt, um dem Spiegel eine reinzuhauen. Ungeachtet dessen, dass es wahrscheinlich keinen der Bildleser dieser 70% interessiert. Aber das ist eben Bild-Journalismus. Populismus, ganz kurz, Sie haben recht. Populismus ist eigentlich nichts Schlimmes. Hat aber mittlerweile eine negative Konnotation.
Nein. Es ist sehr schlimm. Es ist nur Populismus ist nur, wenn die Königin, das heißt die unsichtbare Rat von Europa in Straßburg, die Prinzipien der Grundrechten von 1848 nicht respektiert. Das ist Populismus. Okay. Das heißt, wenn die Meinungsbildungsprozesse nicht mehr da sind, das heißt, dass die exemplarischen Entscheidungen nicht mehr da sind, das heißt, dass die Einwilligungserklärungen nicht mehr da sind. Ganz einfach.
Gut, dann lasse ich das ungeachtet. Zu Ihnen noch, was Entwarnung angeht. In der Tat möchte ich auch entwarnen.
dass die Bild hat Längen. Also man sollte die Bild nicht wichtiger nehmen, als sie es in der Tat ist. Man sollte sie nicht wichtiger nehmen, auch nicht durch zu viel und übermäßige Kritik. Denn letztlich tut man der Bild-Zeitung und ihrem Chefredakteur einen Wahnsinnsgefallen damit, denn sie braucht doch ihre Feinde, sie braucht doch Gegner, sie muss doch sich an jemandem abarbeiten. Also tun wir ihr nicht allzu oft diesen Gefallen, halten sie aber in Schach, wenn sie es zu arg treibt.
Ja, aber das genau findet nicht statt.
Ja, doch, Harald. Komm, Harald. Das wird durchaus gemacht.
Könnten Sie es nochmal begründen, dass es nicht stattfindet?
Also gerade wenn solche Kampagnen laufen, findet die Kritik an dem, was da passiert und was das für die öffentliche Meinung bedeutet, in den anderen Blättern zu wenig statt. Es war sozusagen, wenn man so will, die Spiegel-Titelgeschichte war ein Befreiungsschlag, also auch für mich ganz persönlich, weil in der Zeit, wo ich beim Spiegel war, ich habe ja dann lange unter Aust gedient, wäre ein solcher Titel unmöglich gewesen, wäre nicht erschienen. Insofern hat, wenn man so will, der Spiegel da jetzt ein bisschen eine Tür aufgemacht und ist vorangegangen. Aber ich würde mir das eben vor allem, wenn man so will, jetzt nicht sozusagen Bild als Institution permanent zu kritisieren, finde ich auch total langweilig. Da stimme ich dir sofort zu. Aber im Einzelnen eine Ressentiment-Anstachelung ausgerichtete Berichterstattung immer wieder aufzugreifen und als solche auch zu kritisieren und anzugreifen und zu sagen, das ist Anti-Aufklärung, die im Grunde dem politischen, demokratischen Prozess im Wege steht, das immer wieder neu aufzugreifen, das würde ich mir schon wünschen.
Deshalb muss der Medienjournalismus gestärkt werden.
Genau. So ist es. Da sind wir in der Frage wenigstens einig, aber es gibt noch ein Argument für die letzte genannte These. Der Bildtitel wurde ja von der Medienkritik und auch von den elektronischen Medienäußerungen doch eher dezent kritisiert. Zu harmlos, wo ist der Knaller, wo ist das Besondere? Ging so ein bisschen mit befriedigend Minus aus dem Rennen, würde ich nach meiner Wahrnehmung sehen. Es war jedenfalls kein großes Lob, sondern wir wollen die ganz großen Knaller haben.
Deshalb das war aber die Kritik aus der Perspektive des Boulevard.
Nein, das war schon die Kritik.
Das war die Tenorierung.
Von einigen, allerdings von solchen Fachleuten, die tatsächlich viele Methoden von der Bild, deshalb sind sie auch Fachleute, schon kennen. Und wenn wir uns einen Titel vornehmen, dann würden wir gerne den Millionen, die unser Heft trotz allem noch kaufen, etwas näher bringen, was vielleicht einer Fachgruppe bekannt ist, aber was wir darüber hinaus gerne noch bekannt machen wollen. Ob da jetzt noch letzte unbekannte Recherchemethode, die man nicht wusste, drin ist oder nicht, ist, glaube ich, da relativ egal.
Okay, wir haben eine kleine Schlussrunde, die soll aber wirklich nur einen Satz hergeben, weil wir danach noch informell weiterreden können. An alle die Frage, wo steht Bild journalistisch in 10 Jahren in einer Einschätzungsperspektive? Wir waren uns ja einig, dass es hier einen Konsens gibt, man soll es nicht dramatisieren. Was ist Ihre Prognose medienpolitisch, Herr Staudt?
Also Bild wird in 10 Jahren, wenn man die jetzigen Tendenzen weiterschreiben kann, mehr denn je in der Mitte dieser Gesellschaft sein. Aber es wird nichts Besonderes mehr sein, weil sich alle angenähert haben.
Herr Ander?
Es wird immer noch das Raubtier sein, viel elektronischer. Und wir werden sehen, dass Bild.de ein erfolgreiches Bezahlmodell sein wird. Ansonsten hätte das Blatt jede Relevanz verloren.
Ulrike Simmel?
Bei Springer werden sie sich alle so dermaßen überzeugen, gegenseitig auf die Schultern klopfen, wie toll das ist, denn dass sie gar nicht merken, dass sie draußen die Bedeutung verloren haben.
Markus Feldenkirchen.
Ich glaube, das Bild in 10 Jahren das erfolgreichste Boulevardangebot im Internet haben will und sich von der Art, wie sie Journalismus machen und verstehen, nicht viel ändern wird. Was unter Marketingstrategien wiederum erfolgreich ist, weil eine einmal etablierte Marke, ob sie jetzt einer Mehrheit in Deutschland gefällt oder nicht, sicherlich einen Wert hat. Und das werden die bei Bild schon wissen, dass man da dabei bleiben wird.
Harald Schumann.
Das wird ganz wesentlich davon abhängen, ob die soziale Spaltung der Gesellschaft weiter so eskaliert wie bisher. Wenn sie sich weiter verschärft, dann hat Populismus einen wesentlich größeren Markt und dann gibt es auch für Bild einen größeren Markt.
Vielen Dank hier an die Gäste hier oben und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jedenfalls eins gelernt. Künftig frage ich immer nur noch nach Antworten in einem Satz, da kommt am meisten raus. Das hat zum Schluss funktioniert und ich hoffe, war auch für Sie interessant. Ich habe eine Menge gelernt. Sie können aber jetzt, wie es so immer läuft, Ihre Erkenntnisse vertiefen in Einzelgesprächen mit den Gästen bei einem sehr guten Weißwein, beim noch besseren Rotwein und bei einem kleinen, bescheidenen Imbiss. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch schönen Abend.